Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer.
Das hast du doch abgelesen.
Nee. Das kenne ich so auswendig wie den Friesenschwur.
Okay.
Pulp Fiction.
Mhm.
Deutsche Version. Außerdem bin ich doch Bibelfest, Junge.
Ist das so?
Ja. Abgesehen davon, ja. Ich kann alles zitieren aus der Bibel.
Okay. Welche Stelle ist das in der Bibel?
Das ist Seite 44.
Vor allem, weil man Bibelstellen auch genau so erwähnt, indem man die Seitenzahl sagt, Alter.
Ich habe das Buch jeden Abend gelesen und verinnerlicht, deswegen kann ich dir das so nach der Seitenzahl sagen.
Dann musst du mir noch sagen können, welcher Vers oder welcher Psalm oder welche...
Psalm Keitel, Vers 64.
Mhm, genau.
Ja. Die Bewegtbild-Banausen.
Aber das ist doch die Stelle von Samuel L. Jackson, ne? Wo,
das ist die Stelle mit dem Koffer, genau, und den, wo die da reinmarschieren in die Bude.
Nee, das ist doch am Anfang, als sie den Typen einschüchtern in der Wohnung und der ihm erzählt, eben.
Okay. Genau, aber es ist ja nicht nur ein Typ, es sind ja mehrere Typen da in dem Zimmer, vor denen er den Vortrag hält. Da liegt ja einer auf der Couch, einer sitzt auf dem Stuhl, einer ist verschüchtert, den sie dann später auch mitnehmen im Auto, so links daneben an der Wand. Also da, wo er einmarschiert, genau, ist mein
Typ. Aber er spricht ja primär mit dem, der da auf dem Stuhl sitzt, also weil so ist ja auch dann, der Shot ist ja dann so von schräg unten auf ihn.
Primär spricht er mit dem, der auf dem Stuhl sitzt, richtig.
Und das ist dann dieser Monolog, wer da auf dem Stuhl sitzt? Hm? Boah, Alter, keine Ahnung.
Frank Whaley.
Okay. Schön. Aber es ist die Stelle, die du eben zitiert hast.
Das ist die Stelle. Richtig.
Strike down with great vengeance and furious anger.
Für welche Theorie bist du eigentlich, was in dem Koffer dann drin ist? Da gibt's ja auch die verschiedensten Ansätze. Ist das die Seele von Marcellus Wallace, weil er hinten dieses Pflaster hat?
Ach ja.
Ist das...
Das fand ich immer so lächerlich.
Gold.
Ja, ich glaube, es ist einfach was enorm Wertvolles.
Was wäre denn
Gold
in deiner Fantasie,
oder Drogen
was
oder sonst
enormes
was.
Wertvolles?
Na, irgendwas, was zu dem Zeitpunkt viel Geld wert ist, so halt
Jordans.
Gut zu Geld machen kannst. Na, 94?
Gab's da Jordans, die selten waren?
Ja klar, da war der 1er Jordan schon recht selten, aber...
Und vielleicht 1er Jordan da im Koffer drin.
Ja. Ja, dann muss er die aber rechtzeitig wieder verscheuert haben, Alter, weil spätestens mit den ganzen Re-Releases war es das dann.
Da waren die nicht mehr so viel wert.
Ja, ein bisschen weniger halt. Oder ja, zumindest war da die Nachfrage nicht mehr so groß.
Ja, das mag sein. Kannst du recht haben.
So. Okay, und warum hast du jetzt hier Pulp Fiction zitiert?
Weil ich nicht im einsteigen wollte mit Bewegtbild-Banausen.
Haben wir trotzdem gemacht.
Ja, haben wir zumindest einen Mix gemacht, einen bunten.
Okay.
Aus
der bunte Mix.
Gewohnten und ungewohnten. Ja.
Okay.
Bewegtbild-Banausen. Wer sind denn die Bewegtbild-Banausen, wenn wir schon dabei sind?
Ja, vor mir sitzt Guess.
Und vor mir sitzt Lee, Ladies and Gentlemen.
Grandios haben wir das gemacht.
Grandios. Wer sind wir denn? Wie alt sind wir denn? Was
wen
machen wir
interessiert
denn
das, Alter, wie alt wir sind?
Kein Lebenslauf?
Nee.
Wodurch wir bekannt geworden sind? Ich bin einmal der Vizesieger geworden vom Vorlesewettbewerb in Deutschland, Ladies and Gentlemen. Für alle, die sich gefragt haben, was gerade meine...
Das steht dann auf deiner Vita unter Auszeichnung.
Falls
sich
jemand fragt, was...
Fast gewonnen.
Mit welchem Recht ich mich eigentlich hier hinstelle und über Filme urteile, das ist mein Accomplishment. Macht das erstmal nach, Bitches, bevor ihr hier von der Seite kommt.
Ja, soll ja auch Leute geben, die einen Podcast oder einen Filmpodcast machen und keinen Vorlesewettbewerb fast gewonnen haben.
Ein Tischtennisturnier bei einem Kindergeburtstag habe ich auch schon mal gewonnen.
Mhm.
Das sei hier auch schon mal an der Stelle festgestellt.
Ja.
Nicht
und, schlecht.
FIFA-Turniere habe ich schon gewonnen. Das ist sogar tatsächlich meine jüngere Lebensgeschichte.
Mhm.
Also.
Das ein oder andere Pokerturnier wahrscheinlich.
Das ein oder andere Pokerturnier war auch dabei. Also, das ist schon von einem Erfolgserlebnis ins nächste gestolpert.
Ein Sieger in allen Bandbreiten, die das Leben so zu bieten hat.
Und rein theoretisch hätten wir auch das Bewegtbild-Banausen-Bash gewonnen, wenn wir mitgemacht hätten, wir beiden.
Ich weiß nicht, warum du mich da immer mit reinziehen willst. Ich wäre in der Vorrunde ausgeschieden, Alter.
Nein, wir sind ein Team.
Ach so. Ja, aber die Leute durften ja nur einzeln antreten. Ich glaube, Manu und Peter wären zu zweit auch richtig weit gekommen.
Und du glaubst, du wärst in der Vorrunde schon rausgeflogen, ja?
Auf jeden.
Wirklich?
Ja, also je nach Gegner. Gut, also.
Da haben wir Isa in männlicher Formel.
Alessandro hätte ich mir noch zugetraut.
Na, sag mal. Ist da Fallobst oder was? Italienisches Fallobst. Pflaume.
Das hast du jetzt gesagt. Nee. aber es fiel ihm ja dann doch schwer, in dem Moment, wo er gefragt wurde, das abzurufen, was sich in seinem Kopf befindet. Ich sag nicht, dass mir das viel leichter fallen würde, ich sag nur, ihn hätte ich mir zugetraut.
Irgendwas abzurufen, ne?
Ja.
Ja, okay. Und die anderen, glaubst du, hättest du nicht in die Tasche stecken können?
Nee. Wäre es auf jeden Fall ganz schnell ganz dünn geworden.
Okay.
Nee, weil, also, ich bin mir sicher, dass ich schon mehr gesehen und eben aber auch wieder vergessen habe, als einige von denen, die da mitgemacht haben.
Mhm.
Aber es bringt ja nichts, weil es ist ja dann quasi nicht mehr abrufbar, das Wissen.
Ja, ja, klar, das ist ja das Ding, dass man die Sachen sich auch merkt. Bei mir ist halt viel unnützes Wissen dabei, so was ich mir merke, und deswegen, das hilft manchmal. Aber ja, ich gebe schon zu, ich habe, es gibt ja so ein Bild, was mir Chris neulich geschickt hat, hier Rodriguez, der auch beim Quiz dabei war. Von wegen, das ist so ein Foto, wo, glaube ich, 12 Schauspieler drauf waren, da steht dran so Schauspieler, die man, wo man sich nicht den Namen merkt, Einstiegsquiz.
Mhm. Aber Leute, die man wahrscheinlich immer wieder sieht, aber also halt James den Cromwell, Namen nicht weiß.
Genau, James Cromwell war dabei und so eine Leute, Jason Schwartzman. Ja. Und
so habe ich gesehen, und so ein Fichtner war auch dabei, ne?
Genau, ja. Fichtner war dabei. Also ich sag mal so 8 habe ich zusammengekriegt von 12.
Mhm. Ja, aber damit bist du auf jeden Fall schon besser als der Durchschnittsmensch.
Denke auch, war eine ordentliche Quote, und da war wirklich jetzt kein A-Lister dabei. Also insofern, Schauspieler merken kann ich mir. Aber es ist halt auch die Frage, wonach man fragt. Komme ich jetzt zu einem Quiz, wo sie nach Rollennamen fragen und so, dann habe ich ein Problem. Oder nach Studio-Intros. Weißt du, dann
ja, ja.
Schwimme ich auch.
Ja.
Ja. Aber heute wird nicht gequizt. Bis auf ein bisschen Punkteraten zwischen uns an diesem sommerlichen Tag.
Das machen wir trotzdem, ja.
Und das lassen wir uns nicht nehmen.
Wir schwitzen hier weiter fröhlich vor uns hin.
Ja. Und das sind jetzt so langsam. Nee, warte mal. Ist das schon die neue Folge? Ist das schon der neue Monat? Nee, ist noch nicht der neue Monat.
Nein.
Aber es sind die letzten Züge der zweiten Saison, die hier gerade, also es wird eng, Freunde. Es wird langsam entschieden hier, wer Platz 1, Platz 2 und Platz 3 ist, weil das sind die drei, die auf jeden Fall von uns belohnt werden für dieses interaktive Punkteraten, und es ist spannend.
Hauen wir schon wieder Preise raus.
Hauen wir wieder Preise raus, ja.
Als hätten wir es zu dick.
Als hätten wir es zu dick, ja. Und diejenigen, die so tun, als wenn sie es dicke haben, die sind meistens pleite, 2 Wochen später. Da sehe ich uns auch. Deswegen bitte spenden, bitte Supporter. Wir brauchen ein bisschen Geld. Wir haben sehr viele Stunden diesen Monat rausgeboxt, kann man nicht anders sagen.
Ja, aber wir können ja jetzt nicht unsere schon bestehenden Supporter auffordern, uns noch mehr Geld zu geben.
Aber das ist ja die reguläre Episode. Bitte neue Supporter, bitte, bitte.
Ja, das eben. Wir müssen an neue Supporter appellieren.
Bitte neue Supporter.
Deswegen klingt mal auf den Linktree, den ihr bei uns auf Instagram findet.
Es wäre uns natürlich auch geholfen, wenn alle bestehenden Supporter ihr Paket auf 50 € erhöhen.
Ja, aber das meine ich, das können wir nicht bringen.
Wieso? Das wäre vollkommen in Ordnung.
Ah ja.
Von wem das Geld kommt, ist doch nicht wichtig.
Aber es sollen doch nicht einzelne Leute mehr bezahlen. Es sollen doch einfach mehr Leute den kleineren Betrag bezahlen.
Aber guck mal, wenn du jetzt als kleiner Junge dir für 50 € das Spielzeugauto aus dem Schaufenster kaufen willst.
Dann ist ja egal, wie sich das zusammensetzt.
Richtig, und deine Mama hat die 50 € nicht, aber dein Opa hat 5 €, die Oma hat 7 €, und so kriegst du das Geld zusammen, ist auch fein. Also beide Varianten führen nicht zu dem Auto.
Das Ergebnis ist mir bewusst, Gess. Ich möchte aber den Leuten nicht zumuten, dass sie noch mehr bezahlen, weil ich das ja schon hammercool finde, dass wir hier überhaupt ein paar Leute haben, die uns regelmäßig was beisteuern.
Doch, doch. Greif mal alle in die Tasche. Nein, das ist natürlich Scherz. Die hat vollkommen recht.
Ja.
Wir bedanken uns natürlich an der Stelle auch bei allen Supportern und bei allen zukünftigen Leuten, die hier mit beitragen. Außerdem haben wir noch nicht, wir haben noch gar nicht geleistet, so bevor wir Aufrufe starten. Wir müssen erstmal delivern.
Du meinst jetzt heute?
Ja, für die neuen. Wir fragen schon nach neuen Supportern, wir haben noch gar nichts gemacht.
Ach, man kann doch damit mal einsteigen, oder nicht?
Nee, weil die sagen, für was denn? Das ist
ja. Na, für vielleicht die 150 Folgen davor.
Ja, aber das ist ja, du gibst ja dem Kellner nicht gleich Trinkgeld, wenn du reinkommst. Und er sagt, was denn? Wir haben schon 200 Mal hier gegessen. Sondern jetzt muss die Leistung erstmal gebracht werden. Jetzt.
Ich finde den Vergleich schwierig.
Warum? Ich finde den grandios.
Nee, weil die müssen ja, die können ja jetzt in dem Moment das hier stoppen und sich erstmal alles anhören, was wir bisher gemacht haben.
Mhm.
Und dann ist es auch vollkommen legitim, auch jetzt mal anfangs so einen Aufruf zu starten.
Welche Rezension sollten die sich anhören, damit die das größte Paket dann in Zukunft sponsern?
Also ist die Frage, ob man da so ein bisschen auf Konflikt gepolt ist oder ob man Harmonie möchte.
Das ist die Frage. Aber jetzt so rein qualitativ, wo du sagen würdest, Lee, Alter, da habe ich richtig delivered. Wenn ihr da reinhört, spendet ihr uns auf jeden Fall.
Es fällt mir immer schwer, das über mich selbst zu sagen. Ich könnte das immer nur bei anderen sagen. So, ich habe dir das, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich deine Rambo-Rezension echt gut fand.
Ja, stimmt, hast du gesagt, ja.
Oder das gibt's immer wieder. Also, ja. Ich fand auch, neulich habe ich ja auch gesagt, die Terminator 2 Rezension von Second Jan fand ich ausgesprochen unterhaltsam und informativ tatsächlich. Da war für mich voll viel Neues dabei.
Eine gute Mischung aus Herzblut und Hintergrund.
Ja.
Fand ich auch.
Aber über mich selbst weiß ich nicht.
Da wirst du jetzt nichts.
Nee. Wahrscheinlich am ehesten irgendwas, wo ich über Kubrick erzähle.
Mhm. Na, wenn ihr euch die Kubrick-Rezension von Lee anhören wollt, da gibt's einige. Da habt ihr auf jeden Fall erstmal Stoff.
Ja.
Ja, ich wüsste jetzt auch nichts, worauf man denjenigen dann hinweisen sollte. Weil ich meine, klar ist natürlich mehr Herzblut drin, wenn man über Filme rezensiert, die einem sehr nahe gehen oder die 10 Punkte gekriegt haben. So, da schwebt natürlich so ein bisschen die eigene Liebe mit rein. Aber wir hatten bestimmt auch unterhaltsame Rezensionen, wo wir Filmen nur 5 Punkte gegeben haben und trotzdem die Rezension mega lustig war.
Also, ja, aber eben, das ist ja Geschmackssache, worauf bist du aus, ne? Willst du halt eine Rezension hören, wo viel gelacht wird, die deswegen vielleicht lustig ist, oder willst du halt wirklich gute, kompakte Informationen haben?
Eben. Also bei Shakiro, da war der Film, glaube ich, zweitrangig, den wir da durchgenommen haben, die Doku von
worum von geht's Jay Baron. Ach so, siehst du, okay.
Du wusstest du gar nicht mehr.
Nee. Ja, an den Moment konnte ich mich erinnern, aber tatsächlich nicht um das Projekt, um das da ging.
Aber das war eine krasse Mische, weil wir ja neben dem Film, über den wir referiert haben, haben wir übelst gelacht über diesen Witz, hatten den finstersten Lachflash und hatten 5 Minuten später aber eine ernsthafte Diskussion über psychische Schäden und,
ja, stimmt.
Und über Sachen und wie man da rangehen sollte und was klug ist und was nicht, so wie man sowas behandeln sollte.
Guck mal, Ups und Downs wie im Blockbuster.
In einer Rezension halt.
Unglaublich.
Ja.
Der Actionfilm der Rezension.
Der Actionfilm fällt dir jetzt ein, wenn du an Ups und Downs denkst, ja?
Na, an schnelles Pacing zumindest, ja.
Ich denke an Porn.
Okay.
Schnelles Pacing.
Ach, Chris.
And that, kids, is what a $20,000 joke sounds like.
Ja.
Ja, genau das. Okay, willst du anfangen?
Ja, so kriegen wir keine Sponsoren. Ich kann anfangen, ich muss nicht anfangen. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich bin alleinschaftslos, ich kann auch gerne mal vorlegen.
Ich habe, glaube ich, am Dienstag vorgelegt, deswegen.
Achso, machen wir Sitzung.
Mach du doch jetzt die Freitagsvorlage.
Okay. Ich möchte einmal für Erik, der uns ja unser Poster gesponsert hat, für die Leute, die jetzt neu dabei sind, ne, wir machen immer wieder mal so Poster-Content, weil wir hier ein Poster hängen haben mit den Top 250 Movies, die ich mir vorgenommen habe, abzuarbeiten. Gestern natürlich auch. Ich war da ein bisschen ambitionierter, weil ich gesagt habe, ich möchte das irgendwie dieses Jahr machen. Mhm. Deswegen möchte ich Erik da mal auf einen neuen Stand bringen. Ich bin da jetzt in den 20ern irgendwo. Also ich glaube 28 oder so, muss ich noch gucken.
Respekt.
Deswegen, das geht vorwärts. Zuge dessen habe ich mir jetzt auch eben mal Stalker angeguckt. Über den möchte ich aber hier nicht sprechen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Wie?
Na, du hast ihn gesehen, willst aber nicht darüber reden?
Genau.
Weil?
Hat verschiedene Gründe. Einer der größten wahrscheinlich, weil ich keinen Bock auf Marvins Kommentare habe zu diesem Film. Deswegen schenke ich mir das.
Okay, interessant.
Außerdem, also da gäbe es bestimmt eine Menge zu sagen, aber ja, ich glaube, das würde mir keinen Spaß machen.
Es würde dir keinen Spaß machen, was darüber zu sagen.
Na, vor allen Dingen eben nicht mir dann hinterher sagen zu lassen, wie man es eigentlich verstehen sollte. Und deswegen habe ich mir dann auch tatsächlich nach Stalker quasi so ein bisschen wie die Kaffeebohne bei irgendwelchen Tasting-Geschichten, so zum Neutralisieren des Geschmacks, dachte ich, jetzt brauche ich mal das komplette Kontrastprogramm. So, was ist so der dümmstmögliche Film, der dir irgendwie einfällt, den du noch nicht gesehen hast? Und dann habe ich mir Pixels angeguckt.
Okay, das ist wirklich ein Kontrast.
Ja. Weil ich dachte, okay, von dem Film habe ich nur Schlimmstes gehört. Und das ist ja irgendwie Popcorn-Kino, wie es wahrscheinlich erstmal auf dem Papier beschissener nicht sein könnte.
Mhm.
Hast du den gesehen?
Nee, den kenne ich nicht.
Hast wahrscheinlich auch entsprechend Angst vor gehabt, ne?
Ja, oder kein Interesse halt. Also, hat mich nicht gezeigt.
Ja, kann ich verstehen.
Also, auch hier wieder so. Hätte ich halt von 500 Leuten gehört, ey, den musst du dir irgendwie angucken, das ist wirklich geil. Und lass dich mal da nicht irgendwie täuschen, das ist echt ein lustiger Film. Dann hätte ich meine Meinung geändert, aber da kam in der Hinsicht nichts.
Ja, auch das kann ich verstehen.
Mhm.
Aber eben, ich brauche jetzt was, um so eben das Gehirn so ein bisschen zu resetten. Weil Stalker da schon ein guter Ritt war.
Okay, na jetzt bin ich natürlich intrigued, aber ich finde es natürlich schade, dass du vielleicht 5000 Leuten, die diese Rezension hören würden, inklusive mich, jetzt wegen einem Typen, der dich halt vielleicht triggert, das Ganze natürlich dann vorenthält. So.
Na, triggern ist ein viel zu großes Wort, aber es muss mir ja Spaß machen, weißt du? Und ich glaube, ich habe mehr Spaß daran, über Pixels zu sprechen, tatsächlich.
Na, dann mach Pixels, okay.
Ja. Weil das finde ich an dem Film nämlich auch ziemlich abgefahren. Weil nicht nur, dass er in der Kritik, glaube ich, von allen Seiten verrissen wird. Also ich habe da wirklich gesucht und wenig Gutes gefunden, so was da so an Rezensionen gibt. Worauf ich nicht klarkomme, ist, dass Chris Columbus hier Regie geführt hat. Mhm. Weil ich meine, der hat 22 Regie-Credits, was jetzt auch nicht die Welt ist, aber der hat halt so Sachen wie Kevin Allein zu Hause gemacht. Und diverse Harry Potter-Teile, war Oscar nominiert für The Help, den ich auch echt gut fand. Mochte ich sehr, den Film. Und jetzt sowas. Oder 2015 dann eben Pixels.
Mhm.
Das ist schon auf jeden Fall ein guter Sprung. Dann habe ich aber auch gesehen, dass der hat viel mehr Produktionscredits. Und da stehen nochmal ganz andere Sachen auf der Vita, weil der 42 Production Credits hat halt unter anderem The Lighthouse produziert. Und macht jetzt Gremlins 3 und sowas.
Mhm.
Also schon auch wirklich Sachen, wo man, die gut sind, also auch objektiv, ne? So, The Lighthouse ist ja dann mal so das komplette Pendant zu dem, wie es von der Kritik wahrgenommen wird. Und war The Help eben auch. Und dann macht er diesen Film. Und das ist jetzt hier der letzte Film von Adam Sandler, der einen großen Kinorelease hatte. Danach war ja erstmal alles Netflix.
Mhm.
Der hat, glaube ich, einen Deal gemacht über 4 Filme für Netflix. Und das ist hier schon die 9. Collabo mit Kevin James.
Buddies.
In der Handlung steigen die aber früher ein. Die steigen mitten in den 80ern ein, wo unsere Protagonisten noch Kinder sind. Und das sind ziemliche Nerds, so, die sind auch in nichts wirklich gut, außer in Videospielen. Also primär eben der eine von denen.
Mhm.
Nämlich der junge Sam Brenner, der dann später Adam Sandler ist. Und dann, es geht sogar so gut bei denen in der Spielhalle, dass sie dann an so einem Turnier teilnehmen. Das findet dann in dieser Anfangssequenz auch noch statt. Und er verliert das Turnier gegen seinen großen Kontrahenten, Eddie Plant, der dann im späteren Verlauf von Peter Dinklage gespielt wird.
Mhm.
Also in der Erwachsenenfassung, ne? Und dann gibt's eben den Zeitsprung und wir sehen, Sam Brenner ist jetzt Installateur für irgendwelche Multimedia-Geschichten. Der fährt zu Leuten nach Hause und installiert dann eben den Fernseher und den Blu-ray-Player und solche Faxen. Und fährt da in seinem orangenen Outfit durch die Gegend. Kevin James, der als Junge der Einzige war, der nicht so talentiert mit den Automatenspielen ist, ist jetzt, halte ich fest, Präsident der Vereinigten Staaten.
So gleich.
Alter, die haben einfach da so hart übers Ziel hinausgeschossen, aber gut. Der ist jetzt also President Will Cooper und dann ist Sam eines Tages wieder mal im Einsatz, muss irgendwo einen Fernseher neu installieren bei so einem Jungen, weil sich die Mutter von seinem Vater getrennt hat und die Mutter wird gespielt von Michelle Monaghan. Die spielt hier Violet. Jennifer Aniston wurde die Rolle angeboten, die hat wohl keinen Bock gehabt, also ist es Michelle Monaghan geworden. Und die ist natürlich, wie es dann der Zufall so will, auch im Staff vom Präsidenten. Ja, jetzt ist das Szenario das, dass die damals in den 80ern, nach dem Turnier, haben die ein Videotape von diesem Turnier, eine Aufzeichnung davon, in so einer Kapsel ins All geschossen, damit dann, wenn es irgendwo anderes intelligentes Leben gibt, dass die mitbekommen, womit die Menschen so ihre Freizeit verbringen, quasi als Gruß. Und das wurde aber von Außerirdischen ganz anders aufgefasst, nämlich als Kriegserklärung. Also sind wir dann im Jetzt mit dem Szenario konfrontiert, dass es so eine Art Alien-Invasion gibt, in Form von 8-Bit-Videospielcharakteren. Na, das heißt, diese außerirdische Rasse kommuniziert über Fernsehen und so 80er-Jahre-Videos dann, die werden dann einfach kurz irgendwo, poppen die auf dem Fernseher auf, wo die gerade sind. Und dann siehst du halt, wie Madonna irgendwie mal kurz den Krieg erklärt. Ja, das ist dann so zusammengeschnitten.
So, so.
Und dann gibt's in bester Videospielmanie, haben die dann 3 Runden, also 3 Leben. Jede Runde wird was anderes gespielt und die Aliens greifen an, in Form von eben diesen 8-Bit-Charaktern. Mhm. Und so kommen dann eben Sam Brenner und seine Nerd-Freunde von damals zum Einsatz, weil die dann dem Militär erklären müssen, wie man gegen diese Videospielcharaktere anzugehen hat. Auf was man, wie man da kämpfen muss, um gegen die gewinnen zu können, weil das erste Mal versagen die halt kläglich. Ne, weil der Diensthabende im Militär, gespielt von Brian Cox, das ist eh so krass, Alter, was dieser Film für ein Line-Up hat, auf englischer Seite, weil der zweite Angriff soll dann in London stattfinden, kommt dann Sean Bean dazu.
Alright.
Der dritte Nerd eben in der Truppe wird von Josh Gad gespielt. Also dann, ey, wirklich das Line-Up, also, weil du hast dann noch ganz viele so kleinere Auftritte von Fiona Shaw, Dan Aykroyd, Trane Kukowski spielt die Frau vom Präsidenten, wir hören die Stimme von Tom McCarthy in einem Charakter, Serena Williams, Martha Stewart, also da hast du dann noch so Promi-Cameos, ne? Die hauen ja echt auf die Kacke, was das angeht. Und weil eben die Figur von diesem Eddie Plant, der ist dann zwischenzeitlich in den Knast gekommen, so, das heißt, die holen Peter Dinklage aus dem Knast, damit er eben auch hilft, um gegen diese Aliens anzutreten, weil er ja auch so ein Videospiel-Crack war.
Mhm.
Du siehst begeistert aus.
Naja, weniger.
Komisch. Ja. Weißt du, warum ich mir den primär angeguckt habe?
Marvin ist schuld.
Ach so, nein. Warum ist Marvin ist nie schuld, dass ich mir einen Film angucke oder nicht angucke? Also auf gar keinen Fall.
Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum du dir den anguckst.
Nee, weil warum man überhaupt bei so einem Film landet.
Ja, das ist jetzt nichts Neues.
Ich kannte, nee, pass auf, es hat seinen Grund, weil ich kannte den Kurzfilm, auf dem das basiert. Es gibt einen französischen Kurzfilm von 2010. Der geht auch nur 2 Minuten lang. Werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, weil der ist echt sehenswert.
Alright.
Weil der Typ, der den gemacht hat, Patrick Jean, der ist ja auch als Autor gelistet, weil das halt auf seiner Idee und dann auch auf so ein paar Charakteren basiert. Ansonsten haben es der Typ, der Happy Gilmore geschrieben hat und Timothy Dowling, der This Means War geschrieben hat, die haben hier das Drehbuch beigesteuert, aber eben als dritter Credit dieser Franzose. Und ich kannte eben diesen Kurzfilm und fand den damals echt fett. Weil für die Idee allein kriegt der Kurzfilm von mir 10 Punkte. Was so eine coole Idee ist, du siehst eigentlich nur, wie aus so einem alten Fernseher dann plötzlich so die einzelnen Bits abhauen.
Mhm.
Also du hast hier so kleine Voxel, die dann da durch den Raum fliegen und dann auf die Tour New York übernehmen. Sondern das ist auch vor allem auch dieses die haben hier ein paar Sachen davon auch wirklich eingebaut hier in dem Film, weil du hast dann wie so Tetris-Steine, die runterfallen und die Skyline von New York ausfüllen und in dem Moment, wo es quasi voll gemacht wurde, bricht das komplette Stockwerk runter.
Mhm.
Solche Geschichten. Oder dass dann eben so U-Bahn-Schächte einfach verschwinden, weil sie halt so verpixelt werden. Diese Ideen, die haben die halt aufgegriffen und halt im großen Stil gemacht. Weil dieser Film hat 88 Millionen gekostet und ist damit natürlich einer, wenn nicht der teuerste Film, in dem Adam Sandler jemals zu sehen war.
Von wann ist denn der Kurzfilm, das Original?
2010.
2010?
Ja.
Okay.
Das ist echt sehenswert. Ist wirklich cool gemacht.
Also gibt's den nach, weil wir verlinken und so, gibt's auch bei YouTube und so, kann man sich...
Hab ich ja schon gesagt, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, ist auf YouTube frei zu sehen, klar.
Okay, cool.
Geht 2 Minuten. Wo warst du die letzten 5 Minuten, Guess? Kurz ausgezoned.
Ja.
Okay, schön. Soll ich dich dann wecken, wenn ich fertig bin?
Ich war im Fernseher von meinen Pixeln.
Mhm.
Ist auch warm heute, ja, muss man mal sagen.
Es ist auf jeden Fall brutal warm, ja. Kennst du dieses Movieportal joblow.com?
Nee, kenne ich nicht.
Gibt's schon relativ lange und die verleihen die Golden Schmooze Awards. Das sind...
Klingt nicht gut.
Na doch, das sind tatsächlich also halt so ihre eigenen Preise, die haben die ins Leben gerufen, wie auch die ganze Plattform, weil denen gingen Kritikern so ein bisschen auf den Sack, dass die immer Filme ganz hoch bewerten, die irgendwie kein Schwanz sehen will, und so das eigentliche Popcorn-Kino, dass das da halt viel zu kurz kommt und dass dann eben alles verrissen wird. So.
Okay, ich dachte, das wäre so ein Pendant zu Himbeere, eher, das klang eher so.
Nee, die verleihen auch über die ganzen, die haben recht interessante Preise dabei auch so, weil dann zum Beispiel auch so Best Line und so drin ist, ne?
Mhm. So im TV Awards mäßig.
Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Aber ist eben halt so ein Online-Ding, aber die, das ist wohl eine relativ große Gemeinde da auf dieser Plattform. Jedenfalls verleihen die halt diese Golden Schmuss Awards. Ich habe mir mal angeguckt, weil die sind tatsächlich so groß, dass sie eben auch bei IMDb gelistet werden in den Awards. Ne, diese Golden Schmuss.
Das soll schon was heißen.
Deswegen eben nicht so irrelevant. Also jedenfalls habe ich mir da mal angeguckt, wer da 2015 noch nominiert war, weil dieser Film ist eben unter anderem nominiert für Worst Movie of the Year. Mit dabei Jupiter Ascending.
Hatten wir auch neulich.
Eben, hatten wir auch neulich. Fand ich nämlich auch nicht so eine Vollkatastrophe. Terminator Genesis war mit bei. 50 Shades of Grey und Fantastic Four.
Hm.
Und ganz ehrlich, 50 Shades of Grey ist auf jeden Fall ein beschissenerer Film als der hier. Weil so absurd die Handlung auch ist, der geht eine Stunde 45 und ist zwangsläufig durch diese Actionanteile halt sehr dynamisch.
Mhm.
Was halt ein Riesenproblem ist, und da hatten wir es schon ein paar Mal von, ich glaube bei Scooby-Doo zuletzt, was halt nicht funktioniert ist, dass die hier einen Kinderfilm machen mit Referenzen, die ausschließlich Leute blicken, die noch älter als ich sind. Weißt du, ich meine? Weil die hantieren hier mit 80s-Charaktern. Also das einzige Spiel, was ich jemals, so Pac-Man und Donkey Kong hat mir auf jeden Fall was gesagt, aber dann kamen schon ein paar andere Sachen, wo ich raus war. So.
Mhm.
Deswegen, für mich gingen Automaten dann eher so mit Street Fighter und Co. los. Und also weil zum Zeitpunkt, als ich festgestellt habe, dass es Spielautomaten gab, so, da standen Pac-Man-Automaten schon in Restaurants irgendwo so in Tischform. Weißt du? Sie waren also schon echt sehr verbreitet. Nee, nicht retro, aber die waren einfach schon überall so. Das heißt, du musstest nicht in die Spielhalle gehen, um mal Kontakt mit Pac-Man gehabt zu haben.
Hm. Das sind die paar Jahre, die uns trennen, Lee.
Ja,
ich habe natürlich schon die Automaten erlebt mit den Oldschool-Games, so, wo du jetzt sagst, die hast du wahrscheinlich gar nicht mehr mitgekriegt. Das kann ja schon sein,
eben,
dass das ein bisschen Generationssprung
ist. Ich bin gerade so an der Grenze, glaube ich, weil eben bei mir ging es dann eher so bewusst wirklich mit Street Fighter und Co. los.
Also Bomberman und so hast du nicht mehr mitbekommen?
Nee. Siehst du, Bomberman, da war ich schon raus, Bomberman.
Da ist das zum Beispiel so die Generation wahrscheinlich davor.
Ja. Und an genau die Generation appellieren die hier mit dem Inhalt, weißt du?
Also ich könnte ihn mir angucken.
Du würdest dann auf jeden Fall, was hier diese ganzen Videospielreferenzen angeht, wahrscheinlich mehr blicken. So, also was es hier zu blicken gibt. Ne? Das ist natürlich auch nicht kein Citizen Kane. Aber ich will ja auf den Konflikt hinaus, den ich halt, wo ich einfach nicht verstehe, ist, wie die, warum die sowas machen.
Für wen vor allem?
Ja, eben. Mhm. Warum machen sie es dann nicht Rated R, hauen voll auf die Kacke und dann finden es Leute wie wir schon wieder geil.
Mhm.
Aber das für Kinder zu machen, die ja keine Chance haben, dieses ganze 8-Bit-Ding überhaupt in der gleichen Form zu verstehen oder zu lieben, und dann noch mit Figuren, die die noch nie gesehen haben, geschweige denn da irgendwie einen persönlichen Bezug zu haben, warum machen die so einen Film?
Naja, ich sag mal so, also vielleicht ist die Belegung dahinter, was ja Pixar und Disney-Filme auch generell mal gerne machen, dass wenn Papa mit Sohn ins Kino geht,
ja,
dann hat der Sohn zwar Spaß an alles steht Kopf, weißt du, an den bunten Bildern und an den lustigen Figuren.
Klar.
Und so. Und Papa hat aber noch Referenzen an Apocalypse Now oder an Shining oder so, weißt du, so mittendrin bei Toy Story oder
Verstehe
so.
Verstehe ich, aber jetzt rechne das mal durch.
Weil,
wie gesagt, 2015 hätte man also mindestens Mitte 40 sein müssen, um die Zeit der Automaten in den 80ern überhaupt in der Form miterlebt zu haben.
Ja, klar.
So, das heißt, mit Mitte 40 haben die meisten Leute, sind ja nicht alle wie wir unterwegs, die meisten Leute haben da schon Kinder, die weit über 6 Jahre alt sind, die wahrscheinlich eher schon auf die 18 zusteuern.
Aber die Grundüberlegung kann gewesen sein, dass vielleicht Eltern mit Kindern reingehen, für beide das so ein Mittelweg gefunden wird.
Aber gerade das will ich ja, das Szenario will ich ja gerade mit dir durchspielen. Weil ich glaube auch, dass klar, der Ansatz ist, Eltern gehen mit ihren Kindern rein, für die Kinder ist alles bunt und bewegt sich, haha, lustig.
Für
und
die Eltern
haben so ein paar Retro-Referenzen.
Mhm.
Das geht doch rechnerisch nicht auf.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, die Zielgruppe ist wirklich 6 bis maximal 10, 12 vielleicht.
Okay.
Weißt du? Und dafür waren 2015 die Eltern nicht jung genug.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja, klar. Und müssten Berlusconi-Eltern sein, auf jeden Fall, der größtenteils ins Kino gehen. Sowas meinst du. Die mit 65 halt noch Vater werden. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja, klar.
Das, dann funktioniert das, aber also so verstehe ich die Rechnung nicht und dann hätten sie halt da eben eigentlich auch voll auf die Kacke hauen können, aber das geht da natürlich nicht, weil bei 88 Millionen haben natürlich die Studios auch schon wieder eine Menge mit reinzureden, sind, weißt du, unterm Strich dann halt echt schade, dass sowas bei rauskommt, aber eben das, was hier CGI-mäßig gemacht wird, funktioniert natürlich, weil das bei dem Budget, finde ich, es echt gut gemacht und die bleiben hier dieser 8-Bit-Nummer echt treu, ne? Weil es gab wohl auch gerade mit diesem Pac-Man, den man vom Poster kennt, der dann da durch die Straßen New Yorks wütet, gab es wohl auch eine sehr viel smoothere, eher rundere Variante, der halt feiner gepixelt war und nicht so grob, wie das Ding dann schlussendlich aussah. Die wollten aber sehr bewusst diesen 8-Bit-Charme da reinbringen, um eben dieses Publikum zu bedienen, was Pac-Man halt erlebt hat.
Mhm.
Und da sage ich ja, die Rechnung geht für meinen Geschmack nicht auf. Aber die haben den auch knallhart in IMAX 3D gezeigt. Und da IMAX kann ich 3D. Mir bei gewissen Sequenzen schon vorstellen, dass das dann ordentlich abgeht. Also, weil wie gesagt, die geizen hier natürlich nicht mit CGI-Einsatz. Aber dann diese ganzen, also eben diese absurde Handlung mal gekauft, ne? Du wirst dann halt so oft darauf hingewiesen, dass das so ein bisschen mit angezogener Handbremse ist, dass es halt kindergerechte Witze sind. Weißt du, an einer Stelle erschießt dann, die haben dann so Lichtkanonen, womit sie die Viecher in Luft auflösen können oder halt in noch kleinere Steinchen zerballern können. Und an einer Stelle erschießt die Figur von Michelle Monaghan einen Schlumpf. Und da war es wohl eine Riesendiskussion, wer jetzt welche Figur sagen darf, tell nobody I killed a Smurf. Weißt du, weil ja für Kinder und so. Das war ursprünglich der Satz von Kevin James' Figur. Durfte dann nicht sein. X Screenings hin und her. Und am Ende ist es so.
Mhm.
Also, das meine ich. Das hilft halt nicht, wenn du dann da die ganze Zeit drauf achten musst. Ist, kriegen wir damit noch das Rating für Sechsjährige durch oder nicht?
Mhm.
Schwierig. Und dann ist ja, hat da eben Dan Aykroyd wirklich auch nur so ein Cameo-Auftritt, der voll überflüssig ist und am gewissen Punkt dachte ich, ach, okay, deswegen ist er mit drin. Der wollte ja seinen Wodka noch irgendwie mit in den Film pushen. Weil die dann eben an einer Stelle, wo noch, glaube ich, erste Schlacht gewonnen oder verloren, weiß nicht was, jedenfalls saufen sie dann, wollen sie eigentlich nur ein Bier trinken, weil, hint, hint, die Figur von Adam Sandler findet natürlich die Figur von Michelle Monaghan gut. Und dann will er einen mit ihr trinken und sie sagt, nee, ich trinke kein Bier, ich trinke Wodka, ne? Und dann holt sie diesen totenkopfförmigen diese Flasche,
Alter,
was halt der Wodka von Dan Aykroyd ist.
Ja, klar.
Ich meine, du kennst das, ne? Die Dinge haben das ja in Berlin hier auch hart promoted. Ich habe ja auch, ich benutze die Dinger als Eierbecher, aber die Shotgläser in Totenkopfform.
Er macht das auch sehr offensiv auf seiner Instagram-Seite, dass er da auf jedem Foto ist, irgendwie mit einem Wodka-Shot drauf oder auf der Flasche.
Ach, echt?
Okay. Ja, das nervt ein bisschen.
Also, das fand ich auch wenig subtil. Ja. Das sind so Sachen, die. Da merkst du dann halt, ne, Druck von allen Seiten wegen Kohle und Studio
Business,
und
ja.
Das hätte, weil im Ansatz ist es ja trotzdem irgendwie eine geile Idee, finde ich.
Mhm.
Also, weißt du, weil es halt auch visuell hart Spielraum bietet, wenn dann eben, also, weil musst du dir so vorstellen, wenn dann dieses Centipede durch New York rennt und dann, oder nee, am Anfang sind sie nicht, whatever, Washington, glaube ich. Ist auch egal, jedenfalls, wenn das halt irgendwo drankommt, verwandelt sich halt alles, was es berührt, auch zu so 8-Bit-förmigen Voxeln.
Mhm.
Und das ist halt optisch, kannst du damit ja unglaublich viel machen. Sieht halt echt cool aus eigentlich an manchen Stellen, aber dann ist das eben halt verpackt in so ein Kinderding und das ist leider echt so ein bisschen der Genickbruch für das Ding. Ja, deswegen im Grunde hätte er ja auch Voxels heißen müssen und nicht Pixels, weil Pixel sind ja zweidimensional und das Ganze geht ja darum, dass es dreidimensional ist. Aber es ist natürlich der sehr viel bekanntere Begriff.
Hast du mal eine E-Mail hingeschickt?
Nee, ist mir so egal.
Ihr habt hier einen Fehler gemacht.
Nein, das geht mir ja nur darum, dass es hier eben nicht 2D ist. Was ist
ich habe das Wort Voxel jetzt noch nie in meinem Leben gehört.
Ja, siehst du. Ein Grund mehr, dass das Pixels genannt haben.
Mhm. Für Leute wie mich. Für das einfache Volk.
Ja, also
für die nicht Informatiker.
Das brauchst du nicht Informatiker sein. Es geht ja, geht ja lediglich darum, ob es zweidimensional oder dreidimensional ist.
Erklär mal den kleinen Bauern auf dem serbischen Dorf, der gerade seine Ernte einfährt, wo der Unterschied ist zwischen Zweidimensionalität und Dreidimensionalität. Der versteht das nicht.
Dann malst du ihm ein Smiley auf dem Papier, hältst neben deinen Kopf und sagst so, zweidimensional, dreidimensional.
Möchtest du einen Maiskolben kaufen? Wäre meine Antwort darauf. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber vielleicht möchte er einen Maiskolben kaufen.
Mhm.
Okay.
Ne, aber anscheinend waren sie hier sehr detailverliebt, was diese ganzen alten Charaktere aus Videospielen angeht, weil wohl sogar die Scores, die du dann im Bild aufblitzen siehst, wenn er eben manche von denen platt macht, sind angelehnt an die realen Scores aus den jeweiligen Spielen. So, deswegen, also es wäre cool. Potenziell für Fans von den Spielen damals, wäre hier echt was drin, aber.
So, warte mal, jetzt hast du bei Wrecking Ralph hast du natürlich in der Hinsicht nicht so viel Kritik angewandt. Das liegt aber daran, dass Wrecking Ralph unter anderem auch die jüngere Game-Geschichte und so behandelt, richtig? Und nicht nur die alten. Weil da werden ja auch teilweise Referenzen auf alte Spiele gezogen, aber...
Bei Wreck-It Ralph sind die Referenzen aber eher eben auf die 90er.
Ach so, deswegen okay, also es sind neuere Spiele. Ich habe die nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob da... Ich dachte, da geht es auch um alte Atari oder Pong oder so, dass es auch mit
rein spielt. Ja, auch.
Aber nicht,
halt
so, nicht so
ausschließlich. Also weißt du, weil hier geht es ja wirklich nur um die alten Charaktere.
Man verstehe.
Das wird an einer Stelle sogar thematisiert, weil dann eben der Junge von Violet halt Videospiele spielt und der spielt halt irgendwie The Last of Us.
Mhm.
So, das erste. Und Brenner, also Adam Sandler, sitzt halt daneben und sagt, ey, where's the pattern? So, wie willst du da überhaupt wissen, wie, wo, was und so? Und es gibt da überhaupt nicht keinen generischen Ablauf, den du immer wieder rekonstruieren kannst und worüber du besser werden kannst. Und er so, nee, du machst einfach das, was du machen willst, um zu überleben. So, du musst dich halt da reinversetzen.
Versteht er nicht.
Und, ne, es ist für ihn eben, da wird schon so ansatzweise dieser Generation-Clash angesprochen. Aber das ist hier natürlich echt alles eben auf einem sehr, sehr leichten Ding. So sehr, also wenn selbst jemand wie Josh Gad in seiner Rolle tendenziell drüber ist, will das schon auch was heißen, weil den finde ich eigentlich sonst immer gut. Und hier macht er echt zu viel, Alter. Das ist krass.
Ja, ich finde aber, der ist meistens...
Aber Peter Dinklage ist so ein kleines Highlight.
Okay.
Weil seine Figur ist auch hart.
Kleines Highlight.
Seine Rolle ist nämlich auch hart überzogen, wobei angeblich angelehnt an, hat der Regisseur behauptet, an real existierende Gewinner von solchen Arcade-Turnieren. Also hat er sich da so ein bisschen eine Mischung aus, weil der rockt halt so ein Fukuhila-Ding, weißt du, und gibt sich selber einen Spitznamen. Ich glaube, er sagt die ganze Zeit einem Fireblaster oder so und will auch immer, dass alle anderen ihn so nennen.
Mhm.
Irgendwie sowas. Und der ist halt maßlos drüber, hält sich selbst halt für den Geilsten, weil er einfach nur gut Videospiele spielt. Das ist schon auch eigentlich eine ganz nette Figur, aber eben das wertet die Nummer nur geringfügig auf. Deswegen ist das jetzt leider so ein Ding. Für mich ist es wirklich... nicht der schlimmste Film aller Zeiten. Echt nicht. Sondern das ist so ein Teil, wo ich halt eben vieles nicht verstehe, warum die das überhaupt so gemacht haben. Aber wenn du es jetzt mal, wenn man da mal drauf scheißt, sondern sich das nur anguckt, dann hast du hier natürlich eine Menge flacher Witze.
Mhm.
Aber unterm Strich trotzdem auch ein paar Leute, die ich halt echt gerne sehe. Weil auch da wieder, ne, ich mag halt Kevin James.
Mhm.
Ich meine, die alten Adam Sandler-Filme mochte ich auch. Und Michelle Monaghan immer. Also weil, ob die jetzt bei Mission Impossible nur so am Rande stattfindet oder hier.
Ja, Moment, aber die hat ja auch schon.
Die ist ja auf jeden Fall.
Später bei True Detective und so. Also die hat ja jetzt schon auch in richtig qualitativ hochwertigen Sachen mitgespielt, also.
Nein, Sekunde, ich wollte damit nicht sagen, dass die noch nie was Krasses gespielt hat. Im Gegenteil, kennst du The Path?
Den habe ich nicht gesehen. Das ist eine Serie, oder?
Das ist diese Serie, die hab ich nicht gesehen. In dieser Sekte sind, Alter. Da spielt sie mal richtig krass.
Ja, die spielt auf jeden Fall gut.
Also die kann auch komplette Dinge ertragen, verstehe mich nicht. Deswegen sage ich ja, für mich ist die immer eine Bereicherung. Das wollte ich damit sagen.
Okay.
Nur eben, was jetzt so ihr Einfluss für die Geschichte angeht, der ist eben bei Mission Impossible ähnlich knapp bemessen wie hier. Das war so der Vergleich.
Okay, alles klar. Weil ich dachte, du meinst von der Hinsicht, Mission Impossible ist halt Popcorn, hier ist da auch Popcorn und die ist aber cool. Deswegen kann man das machen und so. Aber ich finde halt, die hat auch Sachen gespielt, die halt nicht Popcorn sind, aber... Dann sind wir uns ja da einig.
Nee, es geht nur darum, dass das halt wirklich, weil der halt wirklich schlimm gehandelt wird, so in der Kritik, finde ich, du hast hier eben Schauwerte in alle möglichen Richtungen, weil du siehst hier eine Menge Leute, die du eigentlich echt gerne magst, Bei Brian Cox hatte ich so den ein oder anderen Fremdschämen-Moment, was ich wirklich abgefahren finde, weil den halte ich auch für einen grandiosen Schauspieler.
Ja, ist er auch.
Aber eben auch da wieder, ne? So, es ist halt, bedienst halt das Drehbuch. Und dann kommt das bei raus. Also,
ich habe den, glaube ich, auch noch nie in der Komödie gesehen.
Echt? Doch, Alter, dann musst du unbedingt The Campaign gucken, weil da spielt er den Vater von Zach Galifianakis.
Ja, den habe ich ja nicht gesehen. Dann hast du hier schon vorgestellt, oder?
Ich hoffe doch.
Alter. War doch der Will Ferrell-Film, oder?
Ja, ja, Will Ferrell.
Ja, ja, nee,
Zach Galifianakis.
Den kenne ich nicht. Ich habe, glaube ich,
Brian Cox noch
nie in der Komödie gesehen.
Ja, doch. Das war 2012, meine ich, oder so.
Aber 2012 hast du den mal gebracht hier bei den Banausen.
Nein, ich glaube, der Film The Campaign war, glaube ich, von 2012. Und da war er auf jeden Fall auch drin.
Na gut, siehst du? Also, ich kenne ihn nur aus ernsten Rollen.
Ja.
Aber krasser Typ, ja, klar.
Also, charismatischer Schauspieler. Ich glaube, Sean Bean habe ich davor noch nie in der Komödie gesehen.
Mhm. Ja, ja, da klingt jetzt auch nicht.
Also, der Film hat wirklich ganz einzelne Highlights, wo tatsächlich der ein oder andere Spruch sogar funktioniert. Aber sehr überschaubar. Aber ist für mich so ein Ding, kann man machen. Und wenn du ein Kind hast, bist du wahrscheinlich auch froh, dass du nicht zum 100. Mal Paw Patrol gucken musst. Dann bist du halt tendenziell bei sowas.
Mhm.
Also auf keinen Fall der schlimmste Film, den ich jemals gesehen habe.
Na gut. Da war jetzt der Ansatz auch nicht unbedingt. Aber
nee, ich habe wirklich Schlimmeres erwartet.
Aber du kommst sicher dazu, also, er war trotzdem an den Kinokassen Flop, oder?
Nee, gar nicht.
War erfolgreich?
Ja, aus diesen 88 Millionen hat er fast 245 gemacht.
Wow, okay, krass. Weil ich dachte, das war ein Minusgeschäft.
Das
ging ja, das war ja ordentlich.
Nee, das ist also fast das Dreifache, das passt.
Okay, krass.
Naja. Hätte aber übrigens der gleiche Komponist wie bei Wreck-It Ralph 1 und 2.
Ach,
ja.
Den muss ich auch noch gucken.
Passt das.
Deswegen kannst du ja da die Vergleiche ziehen. Ich habe beide Teile noch nicht gesehen und Pixels auch nicht. Deswegen diese ganzen Retro-Anspielungen. Ich weiß nicht, wie sehr die
mein
Herz treffen.
Der erste Wreck-It Ralph ist für mich auch ein 10-Punkte-Film.
Mhm.
Und davon ist der hier weit entfernt.
Das wäre auch mal was Neues, weil du hast ja das Sequel hier gebracht. Dann rezensiere ich vielleicht irgendwann mal den ersten Teil, wenn ich den mal gesehen habe. Dann machen wir es mal umgekehrt.
Ach stimmt, das Sequel.
Bring mal den zweiten Teil und ich bringe mal den ersten Teil nach dem zweiten Teil.
Ja.
Das hatten wir auch noch nicht. Schauen wir mal. Guck ich mir mal an auf jeden Fall. Dieses Jahr noch. Dieses Jahr kommt Wreck-It Ralph.
Ja?
Ja.
Okay. Gut, ist das ansatzweise rübergekommen, wie ich den fand?
Ja. Ich hoffe.
Okay. Dann sag ich mal was zu den anderen Punkten.
Mhm.
Die sind nämlich wild. 5,5 gibt's auf IMDb. Metascore liegt hier bei 27. Und das, ich habe nachgeguckt, bei 37 Reviews. Da war, glaube ich, der beste Wert, den ich gefunden habe, 50.
Okay, da sieht man schon eine klare Tendenz.
Ja. Auf Rotten Tomatoes gibt's im Schnitt 4 Punkte. Und das sind 17% Empfehlung. Also insofern auch das nicht berühmt.
Sehr mau, ja.
Beim Publikum ist er bei einer 3,1 von 5. Das geht fast schon. Auf Letterboxd ist natürlich wieder mit hart abgestraft, 1,9. Und jetzt gibt er das. Weil du mich ja sonst hin und wieder fragst, ne, was sie dann so scheiße fanden und so, habe ich mal auf IMDb geguckt.
Mhm.
In den User Reviews. Und bin 3 Seiten vorgeskippt und ich habe immer noch keine schlechte Bewertung gefunden.
Okay.
Alle so 8 von 10, 9 von 10, 10 von 10 und immer so dieses, ich weiß nicht, was die Kritiker haben, volle gute Easy-Popcorn-Film und so weiter. Great Entertainment, sogar manchmal witzig und und. Also so wirklich wahrscheinlich Leute, die mit ihren Kindern da reingerannt sind. Ich weiß es nicht.
Sogar manchmal witzig.
Aber nee, es musste mal geben. Also weißt du, du kannst ja unten immer so weiter skippen und ich bin wirklich 2-3 Mal vor, ich habe nicht eine schlechte Bewertung gefunden.
Mhm.
Das mal zu den IMDb-User-Reviews. Also es ist wirklich hart durchwachsen. Also da kann man schwer von ausgehen, dass auf Letterboxd sind halt die üblichen, wir sind so künstlerisch unterwegs, Leute.
Naja, sind's ja nicht durchgängig. Also das sind ja auch Leute, die so Filme, also das sind ja Fans bei Letterboxd. Das sind ja jetzt, also diese von wegen, ja, wir sind so künstlerisch Leute, die sind ja mehr, das ist ja Metascore und Critics bei Rotten Tomatoes, das ist ja Letterboxd und der Fans. Sind ja keine Kritiker.
Ja. Aber also der hat mir wirklich zu keinem Zeitpunkt ernsthaft wehgetan, der Film. Das war eher so, dass ich dachte, oh Mann, really? Also, ne, weil man halt dann eben weiß, ja, fuck, okay, das ist jetzt wahrscheinlich der Moment, den Kinder dann lustig finden.
Mhm.
Aber zieht sich halt zu keinem Zeitpunkt, weil es eben, wie gesagt, sehr dynamisch ist.
Ja, ist der hier.
Oh yeah, from that Marvel movie.
Ja, einer aus der Sorte.
Ja, Marvel movie.
Da geht schon einiges, ja. Und ich meine hier, für dich, Ashley Benson ist auch am Start.
Ashley Benson ist am Start.
Die Dame aus Spring Breakers.
Ja, natürlich. Kenn ich. Spring Breakers stehe ich auch allein auf weiter Flur. Das, da wären wahrscheinlich auch die Bewertungen in deinem Bereich, die du gerade vorgelesen hast, und ich komme dann mit 10.
Ja.
Trotzdem glaube ich nicht, du bist hier ganz oben. Ich sage 6,5.
Was? Ganz oben? Alter, was hast du denn jetzt die ganze Zeit gehört?
6,5.
Ich sagte die ganze Zeit 6,5?
Ja.
Ach, guess. Ich bin bei 5.
Bei 5?
Ja.
Immerhin.
Ja. Okay. 6,5.
Ich dachte dann doch, du hattest ein bisschen mehr Spaß als 5.
Okay.
Also klar. Logisch, also weil du dich fragst jetzt, für wen soll dieser Film sein, heißt ja nicht, dass der Film generell abgestraft wird wegen der Prämisse. So, das heißt ja, dass du trotzdem daran Spaß haben kannst, hattest ja auch ein bisschen.
Ja, aber eben schon so, dass ich an vielen Stellen dachte, ey, warum?
Okay. Ja, Mensch, wie würde Lee sagen, ist ja schon gelaufen, ihr Punkteraten. Ist ja schon, das Kind ist ja schon in den Brunnen gefallen.
Ach, abwarten, oder? Du, vielleicht hast du ja auch so ein paar wilde Dinger.
Ganz tief in den Brunnen gefallen. Ja, gucken wir mal.
Ja.
Wie es aussieht mit meinem. Dann mach ich mal, oder?
Ja. Hau rein.
Dann hau ich mal rein und bring.
Alter, es ist echt, ich muss mich die ganze Zeit bewegen, ne? Weil es ist alles so schwitzy hier.
Das ist so schweineheiß heute, ey. Das ist wirklich pervers. Wir haben, glaube ich, in der letzten Woche, in der letzten Episode haben wir gesagt, dass 31 Grad draußen sind. Und die haben wir jetzt getoppt, auf jeden Fall mit dieser Woche. Wird schlimmer.
Glaube ich auch, ja.
Kleine Hitzi-Hitzi-Welle. Naja, wir müssen ja delivern. Was sollen wir machen? Wir müssen delivern. Von mir gibt's einen Klassiker aus dem Jahr 1960. Ich habe einen Film gesehen mit einer Dame, die damals für die gute Seele Hollywoods dastand. Die war nicht so die Femme Fatale, sondern wurde immer so als positive, brave Blondine eingesetzt in Filmen. Doris Day.
Na klar.
Die hat man natürlich nicht allzu oft. Deswegen habe ich mir einen Film aus ihrer Filmografie angeguckt, der heißt Mitternachtsspitzen. Midnight Lace.
Mhm. Das sagt mir nichts.
Aus dem Jahre 1960.
Dachte, jetzt singst du hier gleich Que Sera, Sera.
Nee, der ist es nicht. Da wird doch nicht gesungen in dem Film. Denn das ist ein Drama, Mystery, Thriller.
Mhm.
Da ist nichts beschwingt und nichts lustig, sondern das ist eher, das hat eher so ein Hitchcock-Vibe.
Okay.
So kann man das Ganze schon zusammenfassen. Regisseur des Ganzen war David Miller. Bekanntester Film Maskierte Herzen aus dem Jahr 1952 mit Joan Crawford. Der war auch immerhin vierfach Oscar nominiert. Den könnte man kennen. Und die Autoren dieses Films, Ivan Goff und Ben Roberts, die haben zusammen schon White Heat geschrieben. Sprung in den Tod. Den Gangsterklassiker mit James Cagney, den habe ich hier sogar schon vorgestellt. Der ist auf deren Mist gewachsen. Und genannte Blondine Doris Day, die spielt hier Kit Preston. Und Kit Preston ist eine Amerikanerin, die mit einem vermögenden Geschäftsmann aus England verheiratet ist.
Mhm.
Der wird gespielt von Rex Harrison. Rex Harrison ist dein Spirit Animal, nämlich Professor Higgins aus My Fair Lady.
Ja.
Der Wert legt, dass die Dame auf jeden Fall alles richtig ausspricht und sofort irgendwie, wenn es da irgendwie nach Slang klingt, oder gibt sofort einen Klaps auf die Hände.
Na, davon sind wir echt weit entfernt.
Das ist Rex Harrison.
Okay.
Rex Harrison, die beiden leben also in London und sie ist auf jeden Fall gerade nervlich ein ziemliches Wrack. Weil sie wird von einem Stalker primär am Telefon terrorisiert und die Polizei ist halt skeptisch, weil ihr Mann, Rex Harrison ist halt, jetzt habe ich mir den Rollennamen wieder zugeschrieben. Rex Harrison spielt halt einen Mann, der halt oft in der Firma ist, der beschäftigt ist und der das Geld so ein bisschen ankarrt.
Mhm.
Und die Polizei ist skeptisch, weil die nämlich schon Fälle hatten in der Vergangenheit, dass die Frau versucht, Aufmerksamkeit vom Mann zu kriegen, indem sie irgendwelche fingierten Sachen sich ausdenkt.
Mhm.
Weißt du, in dem Fall zum Beispiel, dass sie irgendwelche Anrufe kriegt von irgendwelchen ominösen Mann, der sie halt töten will und versucht natürlich dann so die Aufmerksamkeit vom Mann so auf sich zu lenken, der viel zu viel in der Firma involviert ist, anstatt in ihr Privatleben.
Okay.
Und deswegen ist die Polizei auch skeptisch und wollen irgendwie nichts machen, weil es gibt keinen Beweis und es gibt nichts. Und in der Zeit werden natürlich viele Leute eingeführt und andere wird nebenan eine Baustelle gebaut, wo ein junger Bauarbeiter auch an dieser Baustelle arbeitet, der sich auch mit dir verabreden will, der offensichtlich ein Auge auf sie geworfen hat. Mhm. Und du hast so ein paar Charaktere, die eingeführt worden sind. Und du siehst sie am Telefon, aber du hörst nicht, wie jemand an dem Telefon was sagt. Das heißt, wir wissen nicht, bildet sie sich das gerade ein oder gibt es wirklich diese Anrufe? Weil,
aber das ist eigentlich ganz cool, ne?
Das ist eigentlich ganz cool, ja, weil du weißt nicht, ob diese Bedrohung real ist, weil es gibt zum Beispiel einen Moment, wo ihr Mann zu Hause ist und sie dann diesen Anruf kriegt und er ist gerade oben auf der Treppe praktisch, so in der oberen Etage und will halt in das Zimmer reinrennen, um über das zweite Telefon praktisch denjenigen zu hören oder abzuhören.
Ja.
Und das ist wohl der Moment, wo derjenige aufgelegt hat. Mhm. Also in dem Moment, wo der Ehemann fast diesen Stalker mitgehört hätte, hat derjenige angeblich aufgelegt.
Okay.
Was natürlich noch weniger gegen diese Story spricht, dass sie gerade irgendwie gestalkt wird, sondern eher dafür spricht, okay, weil wenn die Polizei ihn fragt, haben sie denn schon mal diesen Herrn gehört, der sie angerufen hat?
Ist immer sowas.
Dann sagt er, nee, weil er hat aufgelegt neulich, als ich die Möglichkeit hatte, ihn zu hören. Und dann wird die Polizei noch skeptischer.
Klar.
Und jetzt ist halt die Frage, bildet sie sich das ein, dass sie da jemand, dass sie jemand mit dem Tod droht, oder ist das eine reelle Gefahr?
Okay.
Und da tauchen unter anderem auch so Rhodey McDowell auf in Nebenrollen und das Showgirl Mena Loy, die früher auch als Tänzerin bekannt war, die spielt die auch eine Nebenrolle. Und ich habe ja schon gesagt, der Film erinnert so ein bisschen vom Feel und von der Inszenierung an Hitchcock, aber man merkt halt auch allzu oft, dass es halt kein Hitchcock ist. Mhm. Das ist halt das Problem an dem Film. Und
woran merkt man das?
Naja, weil das so ein Feel hat, dass es halt zwar schon in die Kerbe gehen soll, wie Hitchcock so einen Thriller inszenieren würde. Ich kann es dir nicht sagen. Man merkt aber, dass er es nicht ist, weil da fehlt so ein bisschen was. Mhm. Da fehlt so dieser Charme und dieser Kick, und die Auflösung ist auch so. Also ich will jetzt nicht sagen, was die Auflösung ist natürlich, aber ich finde sie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also wie sich dann die Fäden zusammenspinnen, das ist auch nicht so ideal gelöst, wie es dann am Ende ausgeht. Und bei Hitchcock, da ist ja selbst die abstrusesten Szenen kriegt er ja so gebacken, dass du gar nicht weiter darüber nachdenkst. Mhm. Ja, wenn du über Vertigo nachdenkst oder über die Handlung oder über das, wie die Personen da agieren, ich meine, dann kannst du diesen ganzen Film zerlegen. Aber während du den Film guckst, denkst du, Alter, was für ein geiler Film. Mhm. Das ist ja auch so ein Moment.
Ja, aber es hat bei ihm ja sehr viel damit zu tun, mit der Stimmung, die er kreiert. Und das funktioniert hier also nicht.
Nee, das funktioniert nicht so richtig. Hm. Also sie gibt zwar alles und die Schauspieler sind gut, aber das wirkt alles so ein bisschen wie so ein Hitchcock-Light, leider. Ist jetzt nicht einer von den ganz großen Würfen aus den 60er Jahren.
Also das klingt ja weit drunter als nicht einer von den ganz großen.
Ja, also Doris Day in einer Szene, wo sie halt extrem hysterisch reagieren musste an diesem Telefon, die hat dann ganz Method-Actor-mäßig, hat die halt an einen Moment gedacht, wo ihr erster Ehemann, mit dem sie verheiratet war damals, hat sie wohl aus dem Bett geholt und hat sie dann wohl an die Wand gedrückt und irgendwie angeschrien oder keine Ahnung, irgendwie bedroht und da, weil er besoffen war oder unter Alkohol stand. Und das hat sie wohl, da war sie sogar schwanger zu der Zeit. Und das hat sie so ein bisschen hervorgerufen, um in dieser Szene dieses Mindset zu haben, dass sie gerade total panisch drauf ist. Mhm. Und die brach wohl direkt nach der Szene zusammen. Das heißt, die hatte da wohl, selbst nach dem Schnittruf, hatte sie halt so irgendwie immer noch diesen Heulanfall und musste dann in die Kabine gebracht werden, war erstmal den ganzen Tag out of order und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Und die hat auch gesagt, dass dieser Film sie so mitgenommen hat, dass sie nach dem Film keine aufreibenden Thriller mehr drehen wollte. Und an dem Plan hielt die auch fest. Die hat danach nur noch Comedies gedreht und hat praktisch nichts gedreht, was irgendwie spannend oder thrillermäßig ist, sondern hat sich nur so auf leichte Komödien konzentriert. Mhm.
Ja, ich glaube, dafür ist sie auch eher bekannt, ne?
Dafür ist sie eher bekannt, ja. Das Ganze basiert auf einem Bühnenstück und war damals für Kostüme Oscar nominiert. Okay. Und es hatte tatsächlich einige Parallelen zu dem von ihr vorgestellten Dial M for Murder, mhm, vom besagten Hitchcock, weil ein Telefon ist ein zentrales Gegenstand der Handlung, mhm, was hier sehr wichtig ist. Und zwei der Darsteller spielen hier auch mit. Die du schon an Dial M for Murder hattest. John Williams und Anthony Dawson. Die spielen beide tatsächlich auch bei Mitternachtsspitzen mit.
Okay.
Ja.
Klingst echt nicht begeistert.
Naja.
Also empfiehlst du nur Fans des Genres oder selbst denen müsste man davon abraten?
Das ist ein netter Klassiker, aber es wirklich gibt bessere. Ich war ein bisschen underwhelmed.
Okay.
Ist halt so wie Hitchcock mit angezogener Handbremse.
Ja.
Das ist halt wirklich so ein Fazit. Leider, weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht groß bewegt, dass ich sage, ich bin Fan von, also bei mir liegt es nicht daran, dass der Film von 1960 ist, ich mag Filme von damals. Aber ich gehe mal davon aus, dass Doris Day definitiv ein paar bessere in ihrer Filmografie hat. Midnight Lace ist jetzt kein Highlight.
Okay.
Spiegelt sich auch in der Bewertung wieder, weil die sind auch nicht so prall für so ein Classic von damals. Geht 103 Minuten das Ganze. Und IMDb ist bei einer 6,8. Metascore ist bei 60. Da merkt man schon, der ist nicht ganz oben. Rotten Tomato 6,5. Und von Audience gibt es wiederum 3,9 von 5.
Ja, das klingt schon sehr gut.
Letterboxd 3,2. Also alles nicht so richtig top of the pops. Und da schließe ich mich an.
Ja, du klangst schlechter eigentlich.
Ja, das ist jetzt keine Gurke. Also man kann den schon gucken. Generell ist das schon sehenswert, aber es gibt halt viel bessere in dem Genre. Der hat schon so ein paar Finden und ein paar Haken, die er schlägt, die sehenswert sind, aber es ist halt kein Hitchcock, was soll ich dir sagen?
Okay. 6,5, 6, irgendwie sowas.
Ja, rumstochert jetzt. Hat er den Tom?
Nee, ich mach das, was du vorhin gemacht hast. Ich überleg gerade mal so ein bisschen laut.
Gerne. Das Publikum soll ja auch was davon haben. Deswegen lass uns an deinem Denkprozess teilhaben.
Ja, ja.
Ja.
Whatever makes you happy.
Ja, als du anfingst, klang das eher so nach 5. Und jetzt sagst du aber, es ist keine Gurke.
Wäre 5 eine Gurke?
Ja, schon.
Dann. Nee, also, dann.
Pass auf, ich
dann sag. Richte dich nach deinem Gefühl, weil. Wenn 5 eine Gurke wäre und ich nicht nach einer Gurke klang, dann passt ja die Aussage.
Ja, weil du sagst, den kann man schon machen und das ist halt wie Hitchcock mit angezogener Handbremse. Das darf ja nicht ganz unten sein dann, weil sonst würdest du ja wirklich sagen, den kann man sich schenken. Und
zu dem Hitchcock-Film von mir 8,5, 9, 10 Punkte kriegen. Also
ja, ja, eben.
Das ist ja deswegen.
Also ich glaube, du bist bei einer 6.
Bei 6,5 sind es noch geworden.
Okay. Ach, ja.
Ja, aber war doch Schadensbegrenzung. Also 5,14 ein bisschen zu tief gestapelt.
Ja, okay. Doch 6, noch 6,5.
Ja, 6,5 sind's.
Okay.
Ja, 5 wäre doch geil gewesen. Da wären wir wieder pari.
Tja. So, jetzt ich wieder, ja?
Man kann nicht alles an. Jetzt nee. Du wieder. Hm?
Ich spreche über einen Film, der ist von 2018. Wurde aber erst jetzt im Frühling released. Auf die Gründe komme ich später. Er heißt City of Lies und behandelt ein Thema, das wir, glaube ich, beide spannend finden.
Vergewaltigung.
Gott, Alter. Guess. Ja, so viel zum Image. Es ist ja warm, ne?
Der Ruf erst ruiniert?
Ja, ja.
Kennst du doch.
Mhm. Nein, es geht um die Tode von Biggie und Tupac.
Mhm.
Und um die Auflösung dessen, was da passiert ist, wer schuld war, wer es getan hat. Und dieser Film behandelt dieses Thema und die Tatsache, dass es eigentlich nie wirklich jemand rausgefunden hat. Weil die steigen 18 Jahre später ein. Also die sind nee, Quatsch, sind fast 20 Jahre später. Oh, es ist wirklich warm.
Sag ich doch.
Weil dieser Film lag natürlich eine ganze Weile rum, das habe ich eben schon erwähnt. Jetzt ist es so, dass hier der Detective Russell Poole erzählt wird. Gespielt von Johnny Depp.
Mhm.
Der war schon als junger, aufstrebender Detective, ist der dann in die Homicide-Abteilung gekommen und das eben zu einem Zeitpunkt, als Tupac und Biggie erschossen wurden, und hat sich dann diesem Fall angenommen.
Mhm.
Weil da ganz viel komisch aussah. Wie diese Fälle behandelt wurden, wie die dann auch relativ schnell, naja, abgehakt wurden, weil es hieß irgendwie, wir finden nicht, wer da schuld war.
Mhm. Da sind viele Fäden offen geblieben.
Total. Und ja, Jahre später, Jahrzehnte später, setzt dieser Film an.
Also der Film spielt quasi da, wo ungefähr gedreht worden ist. Also so,
genau.
Setzt 20 Jahre später an, in der Zeit, wo er dann praktisch auch rausgekommen ist.
Ja. Okay. Weil diese Fälle immer noch ungelöst sind und sich zwischenzeitlich natürlich da auch viele von der Presse mit beschäftigt haben, allen voran ein Jack Jackson. Das ist jetzt hier eine fiktive Figur, aber der ist auch, glaube ich, angelehnt an eine real bestehende. Und das ist ein Reporter, der damals berichtet hat darüber und Dinge behauptet hat in seiner Berichterstattung, die dann nachgewiesenermaßen eben zum späteren Zeitpunkt alle falsch waren.
Mhm.
Also sucht er für sich jetzt so ein bisschen nach einer Möglichkeit seiner Karriere, da diesen Knick, den seine Karriere hingenommen hat, den irgendwie auszubügeln und um das wieder irgendwie gerade zu biegen. Und ist auch immer noch dann auf der Suche nach der Wahrheit.
Mhm.
Wer ist verantwortlich am Tod von Tupac und Biggie? Und so gibt's eben dann am Anfang relativ viele Unterhaltungen zwischen Russell Poole und Jack Jackson. Und dann gibt's eben immer wieder mal das eine oder andere Flashback, in dem gezeigt wird, wie Poole überhaupt an diesen Fall gekommen ist, was ihm da schon für Steine in den Weg gelegt wurden und wie die überhaupt damals vorgegangen sind bei der Ermittlung dieses Falls.
Mhm.
Weil das ist halt schon, das geht sehr weit in die Strukturen des LAPDs. Und da wird eben auch eine Menge aufgedeckt. Ich weiß nicht, ob dir der Rampart-Skandal was sagt.
Ja, LA, ja.
Da geht's um Korruption innerhalb und vor allem um Gang-Affiliation innerhalb des LAPD.
Genau.
Und das ist eben auch was, was der Film hier ziemlich aufdröselt. Und das ist schon krass. Also vor allem, da werden dann eben auch so ein paar Zahlen rausgehauen. Und es ist unglaublich, wie viele im LAPD unterm Strich eben irgendwo bei Bloods, Crips oder sonst wo verbandelt waren.
Ja klar, Schmiergelder und so.
Und eben Korruption eine große Rolle spielt und echt sehr komplexes Thema. Und da springt dieser Film eben oft hin und her. Und das tut der Sache dramaturgisch nicht immer wirklich einen Gefallen. Das ist so ein bisschen tricky, weil ich glaube, dass wenn du nicht wirklich ein großes Interesse für das Thema und auch alles, was da so dranhängt, ne, weil es geht natürlich auch stark um Shug Knight und seine Verbindung zu den Bloods,
ja,
und dann eben auch darüber die Verbindung zur Polizei, weil er eben quasi Leute in der Polizei hatte, die auch Blood waren und deswegen loyal gegenüber Shug Knight und nicht gegenüber dem Gesetz und der Polizei waren.
Mhm.
Und dann ist das FBI noch mit involviert und. Also es ist eben ein sehr komplexes Geflecht. Und das versucht dieser Film so ein bisschen aufzudröseln. Du kriegst mit diesem Film, das kann ich definitiv spoilern, wenn du so willst, es geht in diesem Film nicht darum, den Mörder von Tupac und Biggie zu finden oder aufzudecken, wer es gewesen ist. Dieser Film wird dir nicht erzählen, die und die haben Tupac und Biggie erschossen.
Mhm.
Geht hier eben vielmehr um dieses Geflecht und um die Strukturen innerhalb des LAPD und wie es überhaupt dazu führen konnte, dass da so schlampig ermittelt wurde und.
Bringen die beiden Ermittler bei diesem Film sich dann selber auch so ein bisschen in Gefahr oder geht's jetzt wirklich nur ums Aufdröseln des Falls? Also ist es eher so?
Du hast ja eigentlich nur einen Ermittler, also als Polizist in Form von Johnny Depp. Der andere ist ja Reporter und hat eigentlich eine eigene Agenda. Aber die haben halt irgendwo das gemeinsame Ziel, das aufzudecken, wer für die Tode verantwortlich ist.
Aber gibt's da Leute, also werden die dann bedroht? Gibt's da Verfolgungsjagden oder sowas, meine ich? Oder geht's jetzt wirklich nur um das Aufdröseln von dem Fall? Also ist es eher ein Zodiac oder gibt's da schon Action-Elemente?
Nein, also du hast ganz wenig Action-Elemente, wenn überhaupt, sondern eben eher dann diese Ermittlungsarbeit und,
okay,
und viele Dialogszenen und eben so Verknüpfen von Punkten und dann Nachgehen von irgendwelchen Namen. Weil der und der war anwesend an Todestag von Biggie, also muss der verbunden sein mit dem und dem und enden dann aber bei dem und dem Polizist, weißt du?
Klingt so ein bisschen nach True Crime auf RTL 2, wo der Fall ja bestimmt auch schon aufgedröselt worden ist bei diesen ganzen True Crime.
Nein, ich meine, guck mal, das ist also bei True Detective, da wird ja, gut, da gehen sie eher noch so ein bisschen auf die Psychoschiene der Bullen, aber du hast ja oft Szenarien, wo du eigentlich relativ lange auf der Stelle trittst und es geht aber schon auch ein bisschen um die Figuren und die Auswirkungen auf ihr persönliches Leben, dadurch, dass die da obsessiv zugange sind. Und du hast also vereinzelt eben Momente, wo du dann, der steigt auch eigentlich eine Woche nach dem Tod von Biggie ein,
wo Jay Wiggum einen Polizisten spielt, der plötzlich auf der Straße im Auto von jemandem bedroht wird.
Mhm.
Und dann gibt's da eine kleinere Verfolgungsfahrt und endet eben mit einem Toten. Und das ist wiederum Anlass, um überhaupt die ganze Biggie-Sache nochmal aufzudröseln, weil es da eben plötzlich Verbindungen gibt.
Mhm.
Ja, deswegen, also wen könnten wir noch erwähnen? Toby Huss spielt hier sowas wie den
Jay Wiggum. Okay.
Wie bitte?
Weil du gerade meinst, Jay Wiggum, deswegen dachte ich gerade, das wäre irgendjemand, den ich nicht kenne.
Jay Wiggum.
Jay Wiggum. Klar, der Bruder. Boardwalk Empire.
Ja.
Den sehe ich auch ganz gerne.
Xander Berkeley spielt ja auch noch mit, für Walking Dead Fans auf jeden Fall ein Begriff.
Ja, Mann.
Und Glenn Plummer spielt hier wieder eine kleine Rolle. Den hatte ich neulich erst in Man of Society.
Okay.
Der spielt hier Psycho Mike.
Psycho Mike.
Ja. Und so sieht er auch aus. Ja, es ist also, wie gesagt, für mich so mit dem Thema, ich konnte dem Film gut folgen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Leute, die da in dem Thema nicht eh schon drin sind, ziemlich schnell verliert.
Mhm.
Weißt du, weil der ist denn, ich glaube, der macht es den Zuschauer echt nicht einfach.
Der setzt so viel voraus.
Vielleicht, ja, weil du, also du weißt nicht, ob du dem Ding im gleichen Ausmaß folgen kannst, weil er dann eben wirklich oft hin und her springt. Und ich glaube, er setzt voraus, dass du weißt, wer Biggie war, dass der umgekommen ist, was das für einen Impact hatte, nicht nur auf die Hip-Hop-Szene, sondern eben auch auf vieles anderes, beziehungsweise angefangen eben mit dem Tod von Tupac.
Mhm.
Ja, also.
Ist so ein bisschen das Mank-Problem, das Fincher ja auch voraussetzt, dass die Leute Hintergrundwissen haben, wissen, wer genau. Louis B. Mayer ist und die Konsorte.
Ja.
Und wenn man die ein bisschen zuordnen kann, dann kann man den Film mehr genießen, als wenn einer jetzt keine Ahnung hat, wer die überhaupt alle sind.
Mhm.
Also er macht sich nicht die Arbeit, die Leute erst einzuführen, sondern setzt halt viel voraus.
Ja, ist tricky bei dem Film, echt.
Okay.
War aber wohl ein gefragtes Thema. Also der Film war 2015 auf der Hollywood Blacklist of the most liked unmade scripts.
Mhm. Kenne ich diese Liste, diese ominöse.
Ja. Und was ich sehr schön finde, an einer Stelle gibt's eine Unterhaltung mit zwischen dem Detective und der Mutter von Biggie. Und die spielt sich tatsächlich selbst.
Ach.
Walida Wallace spielt sich hier selbst. Die hat den Film auch mitproduziert.
Hat ja die mitproduziert, okay. Mhm.
Deswegen, also das muss so gesehen schon ein bisschen Hand und Fuß haben, weil ich mich an manchen Stellen habe ich mich echt gefragt, ich so, Alter, kriegen die nicht übelst Stress? Also wie kann das LAPD denn da, also ich meine, die können ja eh nicht wirklich was dagegen machen, aber das kommt halt echt nicht gut weg bei der Nummer.
Mhm.
Ne, weil es halt übelst infiltriert ist und einfach 1000 Gang-Affiliations gibt in jede Richtung und es ist schon imagemäßig nicht so gut und deswegen komme ich jetzt dazu, dass das eben auch die Sache mit dem Release war, weil es gab einen Vorfall am Set, wo sich Johnny Depp mit dem Location Manager irgendwie wohl tierisch plötzlich gab es dann einen Konflikt, der eskaliert ist. So, es gibt Stimmen, die sagen, da wurde es handgreiflich, andere sagen, es hat sich auf Schreiereien beschränkt.
Mhm.
Das endete damit, dass dem Typ angeboten wurde, zu unterzeichnen, dass es da keine Klagen oder ähnliches geben wird. Das hat er abgelehnt, dementsprechend wurde gefeuert. Und dann gab das wiederum Klagen. Und es heißt, dass das mitunter ein Grund war, plus dann eben die immer noch doofe private Situation von Johnny Depp, was angeblich die Studios veranlasst haben soll, diesen Film so lange im Regal liegen zu haben.
Der Giftschrank. Da lag also die Krux.
Jetzt gibt's aber natürlich auch andere Stimmen, die sagen, das LAPD hat ein gesteigertes Interesse dran, dass dieser Film nicht das Tageslicht erblickt.
Mhm.
Deswegen ist das so ähnlich dubios wie eben auch die Tode rund um Biggie und Tupac. Also man weiß es nicht, ne?
Mysteriös.
Total.
Wie waren denn unsere Hauptdarsteller Depp und Whittaker? Wie haben die sich denn geschlagen in dem Szenario?
Also ich meine, ich mag die ja beide generell so und das funktioniert hier wunderbar.
Okay.
Also Johnny Depp spielt tatsächlich ansatzweise sowas wie einen runden Menschen. Der hat ja sonst immer oder oftmals so Charaktere, die so ein bisschen drüber sind.
Mhm. Gerade so in der jüngeren Filmgeschichte hat er nicht so oft da die beste Wahl getroffen, was die Rollen angeht.
Ja, neulich hat er wohl irgendwo so einen Kriegsfotograf gespielt, ne? Das habe ich irgendwo gelesen, dass das so krass gefeiert wurde, auch in der Kritik, was er da macht, und weil er auch kaum wiedererkennbar ist wohl.
Ich habe mir irgendwann vor ein paar Jahren mal diesen Mordecai angeguckt, das war wirklich der Tiefpunkt.
Oh ja, da war ich auf der Premiere.
In seinen Rollen, du warst auch noch auf der Premiere. Ja,
der war schlimm. Ey, der Alter, der kam da.
Ich wollte so schnell, dass es vorbeigeht.
Der kam da halt echt torkelnd an, ne? So links und rechts von ihm so ein Security-Typ, die ihn halt so am Gürtel festgehalten haben.
Alter.
Richtig gemerkt hast, alleine laufen wäre schon nicht mehr drin. Ja, das war übel.
Mhm.
Aber hier, muss ich sagen, macht er echt solide. Du kaufst ihm den Typ ab und es ist halt jetzt kein Film, wo der also schauspielerisch groß in die eine oder andere Richtung geht, weil die halt relativ stringent da das eine Ding fahren, ne?
Aber man freut sich ja, wenn er mal ein bisschen was Subtileres spielt.
Ja.
Ja, mal auf der anderen Seite sagt man ja, na, endlich mal.
Nee, geht und auf. Die Nummer geht auf. Wirklich, also ich habe ihm das Ding geglaubt. Noch gar nicht erzählt, wer Regie gemacht hat. Brad Furman. Du hast da schon einiges von ihm gesehen, ne? Infiltrator, Lincoln Lawyer, Runner.
Ja. Und sehr durchwachsen auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Und das basiert eben auf diesem Non-Fiction-Buch von Randall Sullivan, der da eben selber ewig recherchiert hat und damals das Buch drüber geschrieben hat. Und dann hat das Christian Contreras wohl auch ein Drehbuch verfasst, was ich so abgefahren finde, weil der Typ ist primär Schauspieler, hat 31 Acting Credits, jetzt auch nichts wahnsinnig Großes dabei, also keine großen Rollen, der hat schon bei so Zero Dark Thirty und sowas mitgespielt, aber hat er ganze 2 Autoren Credits und das ist einer davon.
Mhm.
Und vielleicht ist das mit ein Grund, ich will jetzt diesen Film nicht zerreißen, weil wie gesagt, für mich ging der, ich konnte ihn problemlos machen, aber vielleicht eben will ich schon dazu sagen, dass ich hier hart vorbelastet bin, weil mich das Thema halt natürlich zwangsläufig dann gleich sehr viel mehr interessiert.
Also keine allgemeine Empfehlung.
Nein.
So klingt's.
Nee, aber für mich gut.
Okay.
Ne? Ja, weil eben, ich kann mir vorstellen, dass der da pacingmäßig und sonst wie auch eine Menge falsch macht und dass die Leute einfach gelangweilt sind, weil die dann halt nicht wissen, warum man sich da so detailliert an manchen Leuten festhalten muss.
Jetzt bist du ja zum Beispiel, du bist ja auch kein Freund von Crime-Filmen. Jetzt ist das ja ein Crime-Thema quasi. Das heißt, wenn es jetzt nicht um Biggie und Tupac gehen würde, sondern dieser Fall irgendwie ein Medienmogul wäre oder so, dessen Tod gerade untersucht wird, wäre der Film dann schlechter von der Bewertung?
Wahrscheinlich, ja.
Also schon so ein bisschen die eigene.
Voll. Das ist jetzt
das ist
Mörder subjektiv, weißt du, weil aber halt auch, guck mal, wir waren beide alt genug, um das wirklich gut mitzukriegen, als Biggie und Tupac erschossen wurden. Ich fand es beide Male echt krass.
Ja, klar.
Also wirklich so, ey, das mit Tupac war das ja auf jeden Fall noch Schulzeiten, da sind Leute halt einfach echt in Trauerklamotten angekommen, so, weil das wirklich Leute körperlich mitgenommen hat, dass Tupac jetzt tot ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es hört sich krass an, weil es sind wahrscheinlich Sachen, die uns mehr so durchgeschüttelt haben als sowas wie 9-11 oder so. Das war zwar noch eine andere Liga, aber das sind halt so unsere Helden, die wir hatten, zu denen wir selber Bezug hatten. So. Also es ist halt.
Ja. Gut, 9-11 hat mich schon auch hart getroffen.
Ja klar, das war auch hammerhart.
Der beste Vergleich, aber auf jeden Fall sehr viel mehr als jetzt, als Whitney Houston gestorben ist oder so.
Ja.
Und dann ja echt irgendwie ein halbes Jahr später Biggie. Das fand ich beides schon echt krass. Und was ich dann halt auch natürlich zwangsläufig mitbekommen habe, ist, dass das dann halt wirklich all die Jahre hieß es immer, es ist unaufgeklärt. Wir wissen nicht, wer die erschossen hat.
Mhm.
Ich auch dachte, Alter, das wäre so. Da gäbe es gibt, weißt du, es gibt Videos und so, also es da muss es Fingerabdrücke und sonst was gegeben haben, also mit den heutigen Ermittlungsmethoden, das ist so unwahrscheinlich, dass da niemand gefunden wird, also so niemand.
Aber das ist ja das ist die gleiche Geschichte bei Jamaster Jay, wo auch diejenigen ins Studio reinmarschiert sind, wo aber das Studio aufgemacht wird von der Sekretärin und nicht jemand aufmachen würde, den sie nicht kennt und so.
Mhm.
Und da sind auch so Sachen, wo tausend Hinweise eingeflattert sind, dass man den Mörder finden konnte, bis heute.
Ja.
Ist keiner gefasst worden. Also die Hip-Hop-Szene scheint da scheint irgendwie, keine Ahnung, scheint irgendwo der Wurm drin zu sein, was die Ermittlung angeht.
Ja, siehst du, aber dieses keine Ahnung. Und das war für mich halt so der Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe, weil ich mir dachte, liefert dieser Film jetzt ansatzweise eine Erklärung dafür, warum dann da plötzlich einfach nicht mehr ermittelt wird?
Mhm.
Also weißt du, klar ist es unterm Strich dann leider wieder dieses junger schwarzer Mann stirbt, who cares?
Ja. Das ist halt auch irgendwann so.
Das spielt hier natürlich auch mit rein, aber es geht dann eben tiefer, weil es dann eben da auch um Korruption, um diese ganzen Gangverbindungen geht.
Mhm.
Dass es eben Leute gibt, die ein Interesse daran haben, dass nicht rauskommt, wer es war.
Es ist ja auch teilweise so, dass man in so einer Ermittlung von der Polizei ballert man ja auch Geld rein. Das heißt, es wird ja auch immer teurer, je länger man ermittelt. So, weißt du, du hast Beamte, die da angesetzt werden, du hast Papierkram, diese ganze Bürokratie kostet Geld. Deswegen ist auch immer Interesse derjenigen, irgendeine Fälle auch mal frühzeitig abzuschließen, anstatt sie weiterzuführen. Das kommt natürlich damit rein, warum
ja,
so eine Sache
nicht mehr funktioniert. Aber hier wurde halt von Anfang an, wurden hier grundlegend Dinge falsch gemacht, was dann eben auch, zumindest hier ist so aufgezogen, dass es so aussieht, als hätte da jemand Interesse dran gehabt, dass eben von Anfang an gepfuscht wird.
Ja gut, okay, das ist wieder eine andere Nummer.
Und da muss man sich halt fragen, warum hat da jemand ein Interesse dran? Weil klar, wenn du es zu lange hinziehst, dann kostet es irgendwann Geld und dann machen wir so eine Rechnung auf, ob sich das jetzt noch rentiert.
Ja.
Und dass man dann vielleicht bei gewissen Leuten eher sagt, ja gut, das ist jetzt nicht die Tochter vom Präsidenten, deswegen ist uns das langsam Humpe, wer es war. Also kann ich auch nachvollziehen, aber so früh ist es dann schon so, dass man sich denkt, okay, da hat jemand wirklich ein sehr aktives Interesse dran gehabt, dass es nicht rauskommt. Da finde ich das halt spannend zu wissen, warum. Und ich habe nicht erwartet, dass dieser Film mir eine Aufklärung gibt, aber ich hatte auf keinen Fall auf dem Zettel, wie involviert hier diese Verbindung in der Polizei, also was das für eine krasse Rolle gespielt hat bei dem Thema. Ich meine, das ist ja noch das Tragische, weißt du, dass Biggie dann auch noch in L.A. erschossen wird, Alter.
Ja, ist echt hart. Ich meine, sieht schon nach einer Retaliation aus, so, weißt du, also kann man ja nicht anders sagen.
Ja, eben.
Also man kann natürlich sagen, ist ein Zufall, aber weil es nicht der Erste, der in der Hip-Hop-Szene irgendwie über den Haufen geschossen wurde, aber das ist schon alles sehr ominös, was da ablief.
Ja.
Naja, ich habe natürlich, als der Trailer frisch rauskommt, ist, habe ich den natürlich sofort gesehen. Dachte so, okay, interessante Besetzung definitiv für das Szenario.
Zumal es
aber
gab
ich war ja, schon intrigued.
Es gab ja, was diese Story an sich angeht, gab es ja schon den ein oder anderen Anlauf. Also es war auch mal irgendwie im Gespräch, dass Ray Liotta da was macht.
Okay.
Und eben damals, als man mitbekommen hat, dass dieser Film gemacht wird, war es dann auch eben irgendwie plötzlich so, als hätte es nie stattgefunden. Weil jetzt eben lag mal kurz 3 Jahre rum.
Na, stimmt.
Ganz dubios alles. Biography, Crime, Drama. Soll ich mal was zu den Zahlen sagen?
Mach das.
6,5 auf IMDb. Metascore ist hier bei schwachen 44. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 6. Vom Publikum wiederum 4,2. Das ist mal eine Diskrepanz. Und auf Letterboxd ist er bei einer 2,9.
7.
Ist das dein Tipp?
7. 7.
Sagst jetzt nur noch 7, bis ich...
Ja, natürlich ist
mein Tipp. Ja oder nein, sage. Okay, das ist dein Tipp, das ist richtig. Siehst du, läuft doch.
Kurzer Prozess.
Ja.
Kann ich groß nachdenken.
Ja, das ist doch immer gut.
Also, ihm ist doch sehenswert.
Ja, aber eben, ich möchte das unter Vorbehalt sagen.
Ja.
Weil ich mir wirklich vorstellen könnte, dass der für den einen oder anderen recht langweilig ist.
Das mache ich auch meistens so, dass ich, wenn ich weiß, dass bestimmte Filme eher so meine Nische treffen, weil gerade, keine Ahnung, weil es gerade um DJs geht, jetzt mal ganz plakativ irgendwie ein Beispiel zu bringen, dann sage ich natürlich, dass der Film bei mir wahrscheinlich bei einer bestimmten Punktzahl landet und andere den mit dem wahrscheinlich nicht so viel anfangen können. Das kann man ja gerne mit einführen, das ist, macht Sinn.
Ja, denke ich in dem Fall auf jeden Fall.
Alright, ich habe jetzt einen Film, wo auch das Genre Biografie und Drama mit drin ist. Passenderweise. Im Jahre 2017 kamen mehrere Filme, die das gleiche Thema behandelt haben, nämlich das Thema Zweiter Weltkrieg, weil Christopher Nolans Dunkirk kam nämlich ins Kino im Jahr 2017, wo es um die Soldaten in Dünkirchen geht und die da auf ihre Rettung gewartet haben. Und auf der anderen Seite kam nämlich auch The Darkest Hour raus.
Der genau die andere Seite beleuchtet. Ja.
Der die andere Seite beleuchtet, die politischen Verstrickungen um Winston Churchill, mehrfach Oscar nominiert, Gary Oldman und Co.
Hat er gut gemacht, ey.
Hat er sehr gut gemacht. Und das, was ein bisschen untergegangen ist in diesem Reigen, ist, dass es noch einen dritten Film gab mit diesem Thema im Jahre 2017. Nämlich der Film Churchill.
Ja.
Von Jonathan Teplitzky. Und in dem Fall wurde Churchill auch wieder gut eingeleitet von dem ersten Film von Brian Cox gespielt.
Ja.
Da klingelt was.
Nee, weil das Ding ist, es gab wirklich, also die Figur Churchill wurde ja schon oft in Filmen und Serien verkörpert.
Ja.
Und ich überlege gerade, wer da noch ein paar andere Leute auf dem Schirm. war auch mal eine Quizfrage gewesen. Ja.
Nenne 10 Filme. Nenne 10 Schauspieler, die schon mal Winston Churchill dargestellt haben.
Ohne Scheiß. Also könnte man wahrscheinlich hinbekommen, weiß ich nicht.
Ah, 10, weiß ich nicht.
Ja, aber John Lithgow hat den auf jeden Fall auch mal gespielt. Was auch passt, weil Churchill war ja auch so ein recht großer Typ. Deswegen fand ich ja die Besetzung von Gary Oldman auch so ein bisschen komisch damals. Zumal sie sich dann noch auf die Flagge geschrieben haben, dass sie den jeden Morgen irgendwie 4 Stunden in die Maske setzen müssen. So, wo ich mir denke, Leute, es gibt doch Schauspieler, die Ähnlichkeit klar mit Churchill haben. What the fuck? Aber gut.
Ja, ja, klar. Unter anderem Brian Cox, weil der unglaublicherweise hat ihn wirklich krass verkörpert. Weil ich nämlich dachte, die haben mir einen Fatsuit angelegt bei dem Film Churchill. Weil der ist so eine massive Erscheinung, die auch Winston Churchill halt war in Real Life. Und deswegen dachte ich, Brian Cox haben sie hier auch geschminkt und irgendwie ein paar Kilo zugelegt. Nee, er selber hat sich 10 Kilo zugelegt und hat sich die angefressen und wirkte so viel massiver als sonst, dass ich dachte, wie krass, der hat gar keinen Fettsuit an. Und hat sich ja richtig ins Zeug gelegt bei diesem Film.
Mhm.
Unter anderem als Clemmy Churchill seine Frau Miranda Richardson besetzt. Auch eine bekannte Person, die man aus Harry Potter und Co. kennt. Und dann haben wir Nebenrollen halt so Leute wie John Slattery, James Purefoy, den ich aus Rom sehr mag. Ella Purnell spielt mit. Ella Purnell ist quasi das Pendant zu Lily James in Dunkirk, weil sie spielt seine Sekretärin, die dann dazukommt,
ja,
die praktisch neu anfängt. Und auch hier geht's direkt in den Zweiten Weltkrieg. Wir sind 24 Stunden vor dem D-Day. Und Premierminister Churchill will halt 24 Stunden vor dem D-Day halt die vielen Opfer verhindern, die auf beiden Seiten da irgendwie anstehen würden, wenn die englischen Truppen rausmarschieren und dann ins Frankreich reinmarschieren, das von den Deutschen besetzt ist. Und er will halt mit allen Mitteln verhindern, dass diese Truppen da rausmarschieren und das Blut praktisch in diese an den Strand gespült wird und zieht sich dadurch praktisch den Hass von General Eisenhower zu und Feldmarschall Montgomery. Weil die haben nämlich seit Monaten diesen Angriff geplant namens Operation Overlord. Und für die ist es klar, natürlich gibt es im Krieg Opfer und es gibt Leichen und das sind die Kollateralschäden, die wir in Angriff nehmen, die wir in Kauf nehmen. Aber der Plan steht und unsere kriegerische Taktik steht und die Truppen müssen raus. Und Churchill stellt sich halt daneben und versucht anzukämpfen, dass diese Strategie praktisch durchgesetzt wird.
Mhm.
Also ähnliche Prämisse wie bei Dunkirk himself.
Da steht diese Rede wahrscheinlich auch wieder sehr im Fokus, ne?
Auch die Rede wird hier, genau. Aber der Film hat so ein bisschen andere Ansatzweisen. Er zeigt zum Beispiel, was er mehr zeigt als bei Darkest Hour, er zeigt die Beziehung zu seiner Frau.
Mhm.
Nämlich, dass sie gegen ihn ist und dass sie sagt, pass auf, du musst auch mal den sauren Apfel beißen. Du musst dich auch mal irgendwie nach den Generälen richten, weil das ist deren Aufgabe, so Kriegstaktiken zu führen. Du hattest deinen Krieg,
ja,
als du im Burenkrieg selber aktiv dabei warst oder im Ersten Weltkrieg, wo du selber die Fäden gezogen hast. Jetzt sind halt andere Leute an der Macht und die wissen auch schon, was sie tun. Du musst manchmal auch so, du musst auch mal loslassen können.
Ja, wobei er ist ja an der Macht. Also
ja, aber er mischt sich halt schon in Aufgabenbereiche ein, die er halt, also wo er halt nicht viel Einfluss
hat. Naja, gut.
Die sagen so, ja, deine Zeit ist vorbei jetzt.
Mhm.
Du bist zwar hier bei diesen ganzen Sitzungen zugange, aber ich meine, wir haben jetzt andere Leute, die irgendwie die Truppen kontrollieren und so und die Kriegstaktik machen.
Okay.
Und die Kriegstaktik vom Ersten Weltkrieg ist nicht dieselbe wie heute. Das sind zum Beispiel Sachen, die er sich anhören muss.
Ja.
Aber er hat halt diese endlosen Schuldgefühle und betet halt zum ersten Mal nachts so, weil er sagt so, ja, er will nicht das Blut von diesen jungen Soldaten irgendwie an seinen Händen haben.
Mhm.
Und es geht praktisch um diese paar Stunden vor dem D-Day, wo er halt ständig an sich zweifelt und versucht, gegen diesen Operation Overlord praktisch anzugehen.
Ach, es geht wirklich primär um diese paar Stunden.
Ja, ja.
Das heißt, so einen kurzen Zeitraum decken
ja. Ja, deswegen, ob man es jetzt als Biopic nennt, ist halt so eine Sache, weil der Film zeigt wirklich nur einen Tag aus dem Leben von Winston Churchill.
Ja.
Aber es gibt ja auch keine Zeitangabe bei Biopics, also das ist wirklich der Ausschnitt aus diesem Film, worum es hier geht. Und er spielt das grandios, also das ist wirklich eine Erscheinung, wie er hier diesen massiven Churchill porträtiert. Also er macht das groß, die Haltung und die Stimme und seine Art und wie er dann plötzlich ausbricht und dann wieder klein wie eine Maus wird, wenn irgendwie seine Frau ihm eine knallt oder so. Also er spielt das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Der hat auch vor dem Dreh, hat er seine kompletten Dialoge verinnerlicht, hat das ganze Drehbuch gelernt, weil es ist ja auch, teilweise ist es ja auch Strategie, dass man den Abend vor dem Dreh hat Seite für Seite dann so irgendwie guckt, was am nächsten Tag gedreht wird und dann so die Drehbuchlines lernt. Dass einer das komplette Drehbuch verinnerlicht und alle Lines lernt, die irgendwie im Film vorkommen, ist ja eher nicht die Regel, oder?
Naja, aber guck mal, das musst du halt beim Theater auch machen.
Ja gut, aber beim Film theoretisch nicht.
Ja, aber warum sollst du die Vorbereitung für Dreharbeiten anders angehen als die Vorbereitung für ein Theaterstück?
Na, weil du es nicht in einem Zug komplett vortragen musst, sondern weil du theoretisch.
Ja, aber nur weil du es nicht musst, heißt es ja nicht, dass es der Vorbereitung schadet.
Nein, also, es schadet auf keinen Fall, aber es ist nicht der übliche Weg. Das heißt, dass einer jetzt zum Beispiel eine Seite auswendig lernt, die in einem Monat gedreht wird, das ist ja wohl nicht die Regel allgemein, oder?
Das kannst du so pauschal echt nicht sagen.
Okay.
Also, nee, ich glaube, es gibt einige Leute, die das komplette Drehbuch lernen.
Na gut.
Aber es lässt sich halt nicht im gleichen Ausmaß machen, weil du in der Regel ja nicht jeden Tag probst vor Dreharbeiten mit dem ganzen Ensemble.
Klar.
Weißt du, was du beim Theater halt machst. Deswegen hast du ja auch eher die Chance, das dann immer wieder durchzugehen, was du halt in der Form beim Dreh nicht hast.
Klar.
Aber er hat dann ja wahrscheinlich eben viele längere Monologe. Und bei sowas finde ich es schon sinnvoll.
Die hat er auf jeden Fall. Also er gehört zumindest zu denen, die komplett das Drehbuch verinnerlicht haben und die jetzt nicht irgendwie Tag für Tag da Seiten auswendig gelernt haben, sondern der hatte diese Rolle von Churchill praktisch schon komplett auswendig gelernt.
Die haben wahrscheinlich auch nicht allzu lange gedreht daran, ne? Wenn das so ein, also klingt ja auch nach einem, jetzt nicht nach einem Kammerspiel, aber nach relativ beschränkten Schauplätzen.
Ja, das ist ein kleinerer Film. Also du siehst zum Beispiel auch keine Kriegssequenzen in dem Sinne. Du siehst keine Schlachten oder so, sondern es geht wirklich nur um diese Versammlung von Churchill und seinen Bediensteten. Es geht um seine Frau. Also es sind definitiv beschränkte Schauplätze.
Mhm.
Und das ist auch das Problem des Ganzen, weil es wirkt halt so ein bisschen wie so eine, ich will es jetzt nicht abfällig sagen, aber es klingt halt wie so ein Netflix-Film oder wie so ein, also wenn Dunkirk praktisch so der Kinofilm war mit Oscar-Nominierung, mit riesen Schauspielern, mit riesen Budget und diesem ganzen Aufwand, den du da siehst auf der Kinoleinwand, dann ist Churchill halt so die Direct-to-Video-Version des Ganzen. Gleiches Thema. Nicht ganz so die High-Class-Schauspieler, John Slattery, James Purefoy, alle bekannt, aber halt eher so zweite Reihe und alles ein bisschen angezogen Handbremse. Also nicht ganz so dieses High-Class wie Dunkirk und da kackt der Film halt so ein bisschen ab. Und die Figur von Churchill ist natürlich großartig besetzt mit Brian Cox und er ist konkurrenzfähig, was die Rolle von Gary Oldman angeht. Das Problem ist bloß, dass alle anderen Figuren halt keine große Substanz haben in dem Film.
Oh, okay.
Und das sorgt natürlich ein bisschen für Abschuss in der B-Note, weil alles, was sonst in dem Film vorkommt, jede Figur, die da sonst ins Bild kommt, ist halt eher zweitrangig.
Hm.
Und das ist so ein bisschen The Darkest Hour Light.
Okay, schade.
Um es mal zusammenzufassen. Also ist okay, aber leider jetzt auch nicht weltbewegend, bis auf die Performance von Brian Cox, die ist wirklich das Sehenswerte an dem Film, aber der Film an sich eigentlich überflüssig, leider. Also so als drittes Rad am Wagen.
Naja. Wie lange geht der?
105 Minuten.
Okay.
Was ganz interessant ist an dem Szenario, die haben mir eine Drehbuchautorin geholt und diese Drehbuchautorin von Churchill war primär bekannt dafür, dass sie war eine relativ junge Historikerin und die hat eine Webseite, wodurch sie bekannt geworden ist, wo sie zum Beispiel bestimmte Filme, Biopics oder Historienfilme, halt auf ihren Realismus halt gecheckt hat.
Ach so.
Ja. Mhm.
Aufgrund der historischen Fakten.
Alex von Tunzelmann, genau, heißt die junge Dame. Und die hat gecheckt, wie sind die historischen Fakten, wenn man jetzt irgendwie, nimmt man jetzt The Revenant oder nimmt man irgendeinen Film aus der Historie halt irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg oder so oder Dunkirk oder so, was es war, was es nicht war, was hat Churchill wirklich gemacht, was hat er nicht gemacht. Und an die Damen sind sie rangetreten und haben gesagt, schreib mal bitte das Drehbuch zu Churchill.
Mhm.
Das heißt, diejenige, die normalerweise auch Filme auf ihren Wahrheitsgehalt hat prüft, die wurde mit dem Drehbuch hier beauftragt und deswegen hat sie hier ein relativ realistisches Szenario gemalt hat und wo sie halt die geschichtlichen Tageaspekte auch so nachvollzogen hat. Und alleine schon der Fakt, dass Churchill sich dagegen gestellt hat bei diesem Operation Overlord, dass er nicht dafür war, dass die Truppen einmarschieren, sondern dass sie die ganze Zeit versucht hat, das zu verhindern. Das ist ja schon eine Sache, die weiß man nicht wirklich so. Mhm. Also die weiß man vielleicht bei Darkest Hour. Aber davor haben die meisten ja nicht mitbekommen, dass er der Anti war. Sondern die dachten, okay, das war auch auf seinem Mist gewachsen. Also ist schon, grundsätzlich ist das interessant, wenn man davon noch nicht vorher was gehört hat, aber es ist definitiv jetzt nicht der Riesenfilm.
Okay.
Aber der Ansatz, so diese Historikerin dazu holen, das ist schon ganz interessant, so von der Taktik und von der Strategie. Biografie, Drama, Geschichte, Krieg. 105 Minuten aus dem Jahr 2017. Hat ein Budget von 6,4 Millionen, hat 6,7 Millionen gemacht, Box Office, also hat nicht wirklich viel eingebracht. Punkte? IMDb 6,1. Metascore 44. Rotten Tomatoes sagt das Tomatometer 5,2. Und von Audience gibt es ein 3,4. Letterboxd 2,8.
Ich sag 6,5.
Vollkommen richtig.
Sehr schön.
Scheint ja rübergekommen zu sein. 6,5 ist richtig. Für Churchill.
Ja, ich habe noch kurz gehadert, weil du ja schon auch hin und wieder Fan von großem Schauspiel bist. Und ja, sich das dann, aber inwiefern sich das halt auswirkt.
Es beschränkt sich leider nur auf die Hauptfigur. Also, wenn interessante Nebencharaktere noch mitgespielt hätten, dann hätte der Film ein bisschen dröge sein können, aber er hätte dann wahrscheinlich einen halben Punkt mehr gekriegt. Aber dadurch, dass sich die Schauspieler, die großen Szenen halt wirklich nur auf ihn ausruhen, ist das ein bisschen zu wenig.
Ja, schade.
Ja. Was hast du noch mitgebracht?
Ich habe mir noch einen Film angeguckt. Ja, das war auch so ein Projekt, ey. Ist ein Remake.
Mhm.
Und heißt Roald Dahl's The Witches.
Okay.
Was sollte dieses Grinsen heißen?
Na, war eher so seichte Wochen bei Lee.
Ja, so, oder so ein bisschen im Kontrastprogramm zu irgendwie schweren Dingen, die ich mir angeguckt habe.
Okay, The Witches.
Ja, aber demzufolge hast du auch schon gehört, dass der jetzt nicht wahnsinnig gut wegkommt in der Kritik.
Das habe ich mitgekriegt, ja. Hexen war ja das Original, wenn ich mich nicht täusche.
Aus den 90ern, ne?
Genau, 90er, Angelica Houston.
Angelica Houston hat da die Oberhexe gespielt, richtig.
Habe ich ja nie gesehen. Den kenne ich gar nicht.
Ich bin mir nicht sicher, wieder mal.
Ist ein bisschen auch so zum Teil ein kultig verehrter Film, so dieser Hexen-Hexen-Film von damals. Also der wird schon von einigen geliebt.
Mhm. Ja, habe ich auch gehört.
Ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Bei diesem hier wird's mich wundern, aber ich glaube, so erklärt sich auch, warum hier sowohl hinter als auch vor der Kamera echt große Namen zugange sind.
Mhm.
30 Jahre genau kam der nach The Witches, stimmt, der ist von 1990. Und 83 wurde der ursprüngliche Roman zum ersten Mal veröffentlicht. Und jetzt das, ja, das Remake.
Und jetzt das.
Aus dem Jahr 2020. Weil wir haben hier auf dem Regiestuhl Robert Zemeckis, der das auch mitgeschrieben hat.
Who that?
Ja. Der hat das nämlich geschrieben mit Kenya Barris. Die Dame ist für Girls Trip verantwortlich und Son of Shaft und hat einiges von Blackish geschrieben und so. Also zumindest so im Comedy-Sektor wohl recht renommiert.
Mhm.
Dann hat das Guillermo del Toro noch mitgeschrieben. Oder Guillermo del Toro. Der das auch mitproduziert hat. Und da hätte man ja schon auch so ein bisschen was erwarten können. Also vor allem finde ich, wenn so Produced by Guillermo del Toro drauf steht, bin ich prinzipiell erstmal intrigued. Weil es gibt bisher wenig von dem, was ich mal so gar nicht gut fand. Wirklich wenig. Weiß nicht, wie es dir da geht.
Ein bisschen mehr als bei dir, wenn du dich an The Strain erinnerst.
Ja gut, das finde ich ja immer noch krass, dass du...
Ja, ich halt gar nicht so, deswegen
das nicht mochtest.
Ist halt nicht alles geil.
Ja. Aber ich gucke auch gerade in Trollhunter rein, was ja auch von ihm ist.
Oh ja, da bist du aber richtig im Urschleim.
Ja, aber das hat ja auch was.
Okay, habe ich nie gesehen, keine Ahnung. Aber wo sich ja die Meinung beißt, er ist ja großer Fan von It's Always Sunny in Philadelphia und hat ja da auch eine Gastrolle abgeliefert, weil er ja Fan von der Serie ist.
Warum?
Die ging ja irgendwann auf den Sack.
Ja, aber deswegen, bis dahin fand ich sie ja super.
Muss mal weiter gucken, Junge.
Ja, ja, werde ich auch auf jeden Fall irgendwann machen. Das war halt eher dieses Problem, das ist definitiv eine Serie, die sich nicht zum Bingen eignet. Hatten wir ja schon mal.
Ja.
Ja, Del Toro hätte aus diesem Film hier gerne einen Stop-Motion-Film gemacht.
Ach, das war der Plan. Also von ihm wäre es der Plan gewesen, okay.
Wäre es gewesen, ja. Das ist aber leider nicht passiert und deswegen ist jetzt ein Film bei rausgekommen, wo wir in den Hauptrollen Octavia Spencer sehen, die hier die Oma spielt und ein kleiner Junge namens Jazir Bruno, der spielt hier den Hero Boy, der auch nicht weiter benannt wird. Der steht also im Zentrum der Handlung. Weißt, wenn du den erst nicht gesehen hast, weißt du auch gar nicht, worum es geht, ne?
Null. Also klar, ein bisschen Prämisse, aber nicht jetzt, was die Handlung angeht.
Also ich meine, dass der Film von 90 auch
zu der Zeit gespielt hat. Hier erzählen die jetzt 50er Alabama.
Ah ja, in den 50ern spielt das, okay.
Ja, und eben auch in den Südstaaten, das spielt eine untergeordnete Rolle, aber ist insofern wichtig, weil die dann relativ schnell in einem großen Hotel landen, was früher definitiv so ein Plantagending war, was so halt, wie wir es aus Django Unchained kennen und so weiter, so eine Hütte, wo du dann halt auch primär schwarze Angestellte hast und es, weil Octavia Spencer dann da in ein dickes Zimmer einzieht, ist das auch immer was, ne, was dann mit Blicken kommentiert wird und so weiter, weil sie halt nicht zum Personal gehört. Stanley Tucci spielt übrigens den Hotelmanager von dem Laden. Und jetzt ist es so, dass wir da eben in den 50ern sind und die Eltern von dem kleinen Hero Boy, die kommen bei einem Autounfall ums Leben. Also landet er bei seiner Oma, Octavia Spencer, die dann auf ihn aufpasst. Und deswegen zieht er zu ihr und dann sind die eines Tages im Supermarkt und plötzlich steht eine Hexe vor dem kleinen Jungen, die ihn locken will mit Süßigkeiten und er findet die aber weird und zieht ab und sie verschwindet dann auch und abends erzählt er seiner Oma davon und dann erzählt sie ihm die ganze Story rund um Hexen. Was die ausmacht, dass die eben immer einen Hut tragen oder eine Perücke, weil die da sonst was haben. Dann haben die auch immer Handschuhe an, weil die eigentlich so Klauen haben. Das gleiche auch mit den Schuhen. Und dass die im Gesicht halt an Mundwinkeln so Risse haben, weil das eigentlich Dämonen sind und der Mund viel weiter aufgeht. Und ja, nachdem sie das erzählt hat, ist die Entscheidung klar. Jetzt gehen sie in das Hotel ihres, wo ein Cousin von ihr irgendwie einen hohen Posten hat und ihr deswegen da das Zimmer abchecken kann. Also weg von der Hexe, denkt sie. Weil natürlich ist dann ausgerechnet in diesem Hotel eine Riesenveranstaltung, wo die große Oberhexe, gespielt von Anne Hathaway, mit ihrem ganzen Konvent da ankommt. Und dann erzähle ich, glaube ich, erstmal nicht weiter, weil für die Leute, die dann den Film tatsächlich noch sehen wollen und den alten auch nicht kennen, ist es, glaube ich, fies, wenn ich jetzt weiter erzähle.
Okay.
Jedenfalls trifft dann natürlich der Junge auf die Hexen und was dann eben passiert, müsst ihr euch anschauen. In The Witches. Oder eben auch nicht, wie ich finde, weil Alter, der ist ganz schön scheiße.
Der ist ganz schön scheiße?
Ja. Und zwar ist es noch nicht mal so, dass jetzt die CGI hier groß scheiße ist. Oder das, also Set, Kostüm und Ausstattung und so ist auch wirklich gut, aber dafür Props zu geben, das funktioniert halt nicht, weil allen voran ist halt der Junge nicht gut. Was schon mal echt schlimm ist, weil der halt wirklich im Zentrum der Geschichte steht. Und Anne Hathaway spielt ihre Oberhexe hier mit einem russischen Akzent. Und
das habe ich im Trailer gesehen, ja.
Und verbaselt dann dadurch immer wieder mal so das ein oder andere Wort. Sagt halt immer Gorlick anstatt Garlic. So, und ne, Stanley Tucci versteht sie dann halt nicht dadurch und so. Und das ist halt alles so lame.
Wahrscheinlich der Witz an der Sache. Also soll er sein.
Nee, der ist ja ab 12 freigegeben, weil wenn dann diese Hexen zum Einsatz kommen, kann ich mir vorstellen, dass du hier als kleines Kind irgendwie schwer traumatisiert aus der Nummer rausgehst.
Ich wollte gerade fragen, ob das ein Kinderfilm ist vielleicht. Dass er
weil da geht halt wirklich die komplette Fresse auf, fast schon so Blade 2-mäßig klappt sich der Unterkiefer auf, weißt du, und da, das sind halt echt so Dämonen-Viecher.
Okay. Da haben wir ja so ein ähnliches Problem wie bei Pixels. Also, welches Publikum wollen die jetzt ansprechen?
Ja, eben.
Vielleicht hätte der Film wiederum für Kinder funktioniert, aber dafür ist er dann wieder zu gruselig und
wenn die jetzt hier so ein Gemetzel draus gemacht hätten, dann hätte ich das unter Umständen sogar unterhaltsam gefunden und so. Hier passiert dann zwar auch nonstop was, aber eben die Witze sind alle sehr kindertauglich und du siehst dann halt hier auch viele CGI-Mäuse und andere Tiere und das sieht dann auch nicht immer so gut aus, wie es könnte. Ich meine, der Film hat 45 Millionen gekostet, was wirklich nicht günstig ist. Aber ich glaube, die haben sich hier mehr auf die Hexen konzentriert als auf alles andere. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert einfach nicht. Irgendwas lief da grundlegend schief, weil es hat mich alles überhaupt nicht gejuckt. Mir war völlig egal, wem hier was passiert. Dem Jungen habe ich irgendwann eher was Böses gewünscht, als dass ich mit ihm gefiebert hätte.
Wie der alte Kinderhasser.
Ja, das war das Problem, genau das.
Ich hab dem was Böses gewünscht.
Ja, weil der mir halt irgendwann auf den Keks ging. Das ist hier sein vierter Credit. Ich will dem auch nicht zu nahe treten, das ist ein Junge. Aber wenn du halt den Film tragen musst, dann muss da was kommen.
Da, so warst du hier so?
Hey Bud, what's your problem?
Mindestens.
Do something.
Ja, so.
That's the dumbest movie ever made.
So gleich, ja gut, dafür kann er jetzt auch nichts. Kann auch Robert De Niro an die Wand spielen, aber wenn es ein dumbest Movie ist.
Ja.
Aber klar, also es gibt talentierte Kinderdarsteller und untalentierte, also es muss man nicht drüber streiten.
Also angeblich hat Anne Hathaway ihre Performance hier an Judge Doom orientiert oder zumindest den als große Inspiration genommen. Da habe ich nicht viel von wiedererkannt.
Ziemlich großes Vorbild.
Ja, du, die haben hier, also die Liste an Leuten, die statt Anne Hathaway noch auf dem Zettel standen, die ist lang. Kann man ein paar Namen vorlesen. Claire Foy, Uma Thurman, Kate Winslet, Charlize Theron, Rachel Weisz, Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek, Keira Knightley, Natalie Portman, Kate Beckinsale und Natalie Dormer. Also
großer Name.
Eine Menge großer Namen. Tja, eben, war ja auch ein bisschen Budget da, aber irgendwie funktioniert dieser Film für mich überhaupt nicht. Ich kann hier lediglich ein paar Punkte für optische Schauwerte geben. Weil eben an gewissen Punkten kommt die CGI echt gut zum Einsatz. Bei ein paar Sachen sehen dadurch auch wirklich opulent aus, wenn du so willst. Gerade so in Kombination mit manchen Kostümsachen, was so die eben diese Grand High Witch angeht. Aber also wirklich so, I couldn't care less. Das hat mich alles so überhaupt nicht gejuckt, was hier passiert.
Gott, oh Gott, oh Gott. Der stürzt mich hier in ein Punkteraten des Grauens.
Es tut mir leid. Ich habe mir das nicht ausgesucht, dass der so scheiße ist. Mhm. Ich hatte auch Bock, den gut zu finden, aber echt, da hat Herr Zemeckis irgendwie den Karren gegen die Wand gefahren.
Ja, ich weiß nicht, ob du, ob das schon wieder dein Kurzzeitgedächtnis ist, aber wir saßen hier einmal bei einer Aufnahme, wo wir mit Isa eine Episode aufgenommen haben. Und da hat Isa uns erzählt, dass sie überlegt hat, den mitzubringen und den auch ganz schrecklich fand und hat uns dann mitgeteilt, dass es ein richtig peinlicher Film ist und dass der nicht gut war und warum sich den angeguckt hat und hat dann aber doch sich für einen anderen Film entschieden. Also irgendwann vor ein paar Monaten kam sie auch damit und meinte, sie hat ihn gesehen und hat kurz überlegt, ob sie den mitbringt, hat darauf verzichtet.
Ja.
Ja, bestätigst du also demnach?
Man hofft dann ja doch aufs Beste.
Ja klar, man bildet sich ja sein eigenes Urteil.
Aber der hat nicht funktioniert. Wirklich. Paar schöne Bilder habe ich hier gesehen und hin und wieder gute CGI und ja, Ausstattung und Kostüm, aber das, also da kann sich Octavia Spencer halt auch einen Wolf spielen, ne, wenn du da zum einen spielst dann mit so einem Jungen die ganze Zeit und da kommt halt nicht allzu viel zurück.
Mhm.
Und dann ist es irgendwie komisch inszeniert auch. Ja, Chris Rock hat ja noch eine Sprechstimme, das sei noch erwähnt. Ansonsten sage ich jetzt was zu den Zahlen, wenn du möchtest.
Chris Rock hat eine Sprechstimme. Eine Sprechstelle, okay. Naja, dann sag mal was zu den Zahlen. Müssen wir nicht lange drüber palabern. Ich glaube, hast du jetzt nicht jedem den Mund wässrig gemacht mit dem Film.
Nee, das ist auch wirklich, ich rate eher jedem davon ab, diesen Film zu gucken. Also erst recht bitter stelle ich mir das für Fans von dem Alten vor.
Mhm.
Weil da tut's ja zweimal weh.
Heute eher die Knoblauch-Edition. Der bewegt Wippernhausen.
Tja, was soll ich dir sagen? 5,3 gibt's von den IMDb-Usern. Metascore ist bei 47. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,5 und vom Publikum 2,7. Tja, auf Letterboxd hat der immer noch eine 2,4. Immerhin.
Da hättest du an der Kinokasse aber dein Geld zurückverlangt.
Oh ja.
Which better have my money?
Oh. Okay, wie lange hast du den jetzt vorbereitet?
20 Minuten?
Ja, eben. Jetzt liegst du gleich wieder so hart daneben, weil du mir nicht zugehört hast, und dann
diskutieren
wir wieder rum. 3 ist dein Tipp.
3.
3 ist richtig, Gis.
Ah, von wegen, ich lieg daneben.
Sehr schön.
Jetzt haben wir deine Hexe wieder hier am Start.
Alter, ich wollte es gerade sagen. Ey, Hexe. Gutes Timing zu The Witches, meine Nachbarin.
Ja.
Mal gucken.
Was sagt die denn da die ganze Zeit? Verstehe sie gar nicht.
I am Optimus Hate Crime.
Meinst du, das schreit sie die ganze Zeit?
Nee, klingt anders.
Aber es, man könnte es damit übersetzen wahrscheinlich.
Ja.
Also es klingt schon nicht sehr freundlich, was sie da ruft. Das muss schon ein bisschen hasserfüllt sein, was sie da durch die Gegend schreit.
Vielleicht ruft sie auch immer einfach nur irgendjemanden und der hat halt komische Namen. Sowas.
His middle name is just a chainsaw sound.
Ihr Hund. Die ruft einfach ihren Hund beim Gassi gehen und so klingt das. Chainsaw sound.
Dann läuft sie aber echt nicht weit, wenn sie es beim Gassi gehen macht.
Nee. Und er ist auch nicht besonders gehorsam, der Hund.
Das kommt dazu, ja.
Vielleicht ist es auch kein Hund, sondern...
Do you have any idea how much those animals cost us?
Die sind nämlich ein bisschen störrischer, die Alpakas. Die sind nicht so leicht zu erziehen.
Oh Gott.
So, Freund Lee, dann schließen wir die Episode ab mit meinem letzten Film. Und dann reden wir nochmal über die beiden israelischen Cousins Menahem und Joran Golan. Die übernahm im Jahre 1979 für ganze $350.000 ein richtiges Schnäppchen das finanziell angeschlagene Filmstudio Canon Films. Und Canon Films war schon fast am Arsch und die brachten Canon Films auf eine ziemliche Höhe wieder, weil die machten in den 80ern Furore mit ganz vielen Fließbandproduktionen. Primär für den Videothekenmarkt. Also haben die so Sachen produziert wie American Fighter damals, so Bloodsport ist von Canon und so eine Geschichten.
Oh, okay.
Aber haben auch so im Kino so ein paar Erfolge gelandet, weil Mannequin ist zum Beispiel von Canon produziert worden, Quartermain 1 und 2, was so in Indiana Jones Fahrwasser gefahren ist.
Ja, ich kenne die.
Over the Top ist von Canon, Missing in Action, aber auch so Sachen wie Barfly oder Amsterdam, hier verfluchtes Amsterdam, den ich hier vorgestellt habe. Und Highlander.
Ja, das passt.
Auch ein Canon-Film. Also wirklich ein paar gute Sachen, aber natürlich auch einiges an Trash. Und die steckten halt direkt die eingenommenen Gelder irgendwie von irgendwelchen Sponsoren und von Produktionsfirmen, steckten die halt wiederum in neue Produktionen. Das heißt, es war wie so eine Fließbandarbeit. Die haben sofort irgendwie Gelder eingenommen, haben die in andere Filme gepackt und haben halt einen Film nach dem anderen rausgeboxt.
Mhm.
Und dadurch haben die natürlich viele Fans gehabt, so in der Videothekenhochzeit, aber auch wurden auch von der Kritik groß ignoriert oder zerrissen. Also die waren jetzt nicht irgendwie auf Festivals unterwegs mit ihren Filmen, sondern es war eher so Genre-Kino. Und es gibt auch eine interessante Doku, die habe ich hier schon erwähnt, Electric Boogaloo, die müsste ich unbedingt angucken, weil die, da geht es um die Karriere dieser beiden Golan-Brüder und die Entstehung von Canon und Co. Also die ist sehr zu empfehlen, die ist toll. Und dann kam ein sehr beachteter Actionreißer, der dem Studio plötzlich 3 Oscar-Nominierungen eingebracht hat. Was ziemlich überraschend war. Nämlich für besten Schnitt und dann wurde die Hauptrolle nominiert und dann wurde die Nebenrolle männlich nominiert. Was für Canon auf jeden Fall schon mal Neuland war. Runaway Train heißt der Film, den ich gesehen habe. Express in die Hölle.
Ja, sag mir was.
Ja, dachte ich mir, weil es so ein Kult-Action-Film aus den 80ern, aber natürlich eher aus der zweiten Reihe.
Mhm.
Nicht so Phantom Commando City High, aber schon gleiche Zeit und schon eher für Cracks und für Fans. Also hat man schon mal irgendwo gehört. Ist aber nicht so der Film, wo alle sagen, ach ja, klar, auf jeden Fall.
Und der war dreifach Oscar nominiert?
Runaway Train war dreifach Oscar nominiert.
Crazy.
Regisseur, der Russe, Andrei Konchalovsky. Andrei Konchalovsky war unter anderem der Regisseur von Tango and Cash. Wenn wir schon mal bei den Action-Reißern sind.
Ja.
Ja.
Legendär.
Ja.
Ey, damals mochte ich den.
Ich mochte den auch. Der war ja auch jahrelang auf dem Index. Der ist ja vor kurzem erst irgendwo ungekürzt rausgekommen. Ohne Scheiß. Da gibt's die Uncut-Version von Tango and Cash ist erst irgendwie vor 3-4 Jahren oder so zum ersten Mal irgendwie auf Blu-ray rausgekommen. Der war die ganze Zeit cut.
Okay, das wäre echt ein derber Grund, den nochmal zu gucken.
Ja, scheint blutiger gewesen zu sein, als man den noch in Erinnerung hatte.
Geil.
Und Autor des Ganzen, klingt nach einem Landsmann von mir, Georgia Milicevic. Und Georgia Milicevic hat unter anderem das Drehbuch geschrieben von Victory. Der Film, den Second Jan hier neulich mitgebracht hat. Der
Fußballfilm, ja.
Richtig, da war er der Drehbuchautor mit Paul Sindel zusammen, der hier auch das Drehbuch geschrieben hat. Und dann gab es noch einen dritten Drehbuchautor bei Runaway Train, Edward Bunker.
Mhm.
Wer ist Edward Bunker, würde Second Jan jetzt fragen? Edward Bunker ist Mr. Blue in Reservoir Dogs.
Ach.
Ja.
Oh boy.
Der Alte von denen halt, der aus dem Knast kam und so weiter. Und die Truppe zusammen, alle Senior von der Truppe.
Mhm.
Und jetzt erzählen wir mal die Handlung. Wir sind am Anfang in so einem Hochsicherheitsgefängnis. Wir sehen einen etwas älteren Typen, der wird gerade aus der Isolationshaft irgendwie wieder rausgebracht, hat monatelang da für sich alleine gelebt, aber das Erste, was er macht, ist wieder die die Gefängnisarbeiter da zu beleidigen. Er kommt raus, er hat nichts gelernt. Er ist immer noch frech, er ist immer noch vorlaut. Er wird gespielt, Oscar-Nominierung Nummer 1 für beste Hauptrolle, John Voight.
Okay.
Kommt aus dem Knast, siehst, okay, harter Hund. Wiesohaft hat ihn nicht irgendwie geschwächt oder irgendwie gefügig gemacht, sondern er ist immer noch der gleiche beleidigende Hund, den irgendwie alle feiern im Knast. Dann lernen wir natürlich noch, weil kurz danach geschieht ein Aufstand, der dann wieder so von den Gefängniswärtern halt wieder so auf die Reihe gekriegt wird, weil da ist fast Tag ein, Tag aus, ist da irgendwo Randale und die brennen irgendwas nieder oder schmeißen irgendwelche brennenden Chlorollen aus ihren Zellen und so weiter und ständig brennt irgendwas. Also der Knast ist richtig, richtig brutal. Mhm. Das sind da wirklich die bösen Buben, die da irgendwie sitzen.
Na klar.
Und dann haben wir die zweite Oscar-Hauptrolle für die beste Nebenrolle. Und der wird gespielt von Eric Roberts. Das ist der junge Buck. Und Buck ist halt so ein...
So, Alter, und jetzt weiß ich auch wieder, wo wir Runaway Trail schon mal kurz erwähnt haben.
Na?
Naja, als ich über Eric Roberts gesprochen habe, weil der hat doch neulich in irgendeinem Film, den ich gebracht habe, hat er eine Nebenrolle gespielt. Und wo er diesen Typ spielt, der dann das Bein geschrottet kriegt und dann da sich durch den Film hinkt. So. Und
ich erinnere mich.
So Mafiosi, ja, ich weiß aber gerade auch nicht mehr, welcher Film das war.
Du meinst aber nicht der Pate von Greenwich Village, oder?
Nee, warte mal, war das Quizshow? War der da dabei? Wie auch immer, so, und da ist mir aufgefallen, dass Eric Roberts mal Oscar nominiert war.
Richtig, für den Film.
Und dann wollte ich nachgucken, wofür, und da, ich meine es auch erwähnt zu haben, aber okay.
Korrekt.
Jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich den Namen jetzt schon mal gehört habe.
Genau, einzige Oscar-Nominierung von Eric Roberts bisher.
Ja.
Und der spielt Buck. Und Buck ist halt so, der Junge haut drauf. Ja, ist immer sehr laut. Ist sehr, sehr aufgedreht und ist natürlich ein bis jetzt noch unbesiegter Boxer. Den sehen wir am Anfang kämpfen gegen so einen Latino-Boxer, gespielt von einem Daniel Trejo, der hier seine Debütrolle hinlegt, der eigentlich nur am Set war, weil einer von der Crew irgendwie, weil er der Sponsor von ihm war. Und der irgendwie, keine Ahnung, gerade auf Entziehung war von irgendwelchen Medikamenten, wo er wohl süchtig war. Und Danny Trejo war sein Sponsor, der dann irgendwie am Set zugelassen wurde. Und dann hieß es so von wegen, ey, du boxst doch auch und so, dann mach doch hier mit.
Mhm.
Und das war sein Einstieg ins Filmgeschäft.
Wie geil.
Ja, und er hat gegen Eric Roberts praktisch im Ring gestanden und Eric Roberts hat ihn dann verhauen. Das war die Rolle von Danny Trejo.
Auch schön.
Mhm. Der Start von 716 Credits oder so, oder wie viel er jetzt mittlerweile hat, weil er hat ja nur wirklich in dem Film mitgespielt danach. Und diesen beiden, also den älteren Manny, gespielt von John Voight, und dem jungen Buck, gelingt dann die Flucht. Weil der junge Buck natürlich dann in so einem Wäschekorb, den er dann irgendwie rausbringt, transportiert er unseren älteren Manny dann durch die Gegend.
Mhm.
Er flüchtet dann in so einer praktisch über den Hof ist so ein Eingang, wo es zur Kanalisation runtergeht.
Okay.
Und Eric Roberts sagt natürlich, ich habe dich nicht nur umsonst hierher geschmuggelt, ich komme mit Manny.
Mhm.
Und schließe dich dann an. Und Manny hat eigentlich keinen Bock, dass er mitkommt, so, weil der will eigentlich alleine abhauen. Aber er sagt ja, okay, was soll er jetzt machen? So, dann komm mit halt. Und dann flüchten die durch die Kanalisation nach draußen,
mhm,
und landen an so einem Bahnhof und müssen dann natürlich schnellstmöglich weg von dieser Geschichte.
Okay, jetzt kommen wir langsam zum Titel.
Jetzt kommen wir zum Titel. Und Manny sucht sich einen bestimmten Zug aus. Da sind ja mehrere Züge, die dann so verschiedenen Gleisen stehen, und Manny sagt aber, das ist mein Zug, da will ich hin.
Mhm.
Und das ist so ein riesiges Koloss von Zug, komplett vereist. Achso, wir sind in Alaska, es ist alles verschneit, es ist saukalt. Ja.
Okay.
Sei noch gesagt.
Ja.
Und der Zug ist halt komplett irgendwie mit Eiszapfen und so weiter bedeckt, also ist ein richtiger, richtiger Panzer. Und da sagt er, da will ich rauf. So, dann schmuggeln die sich auf diesen Zug rauf.
Ach, oben drauf?
Nee, halt irgendwo rein, in so einen Waggon.
Ach so.
Ja. Und dann passiert Folgendes mit diesem Zug. Der fährt halt irgendwo in so einen Bahnhof rein. Und während er in diesen Bahnhof so langsam reinfährt, also was heißt langsam, so in Richtung des Bahnhofs fährt, kriegt der Lokführer halt einen Herzinfarkt.
Oh, okay. Also
es ist ein herrenloser Zug, da ist kein anderer drauf. Der Lokführer kriegt einen Herzinfarkt, fällt vom Zug praktisch neben diesen Bahnhof. Der Zug fährt weiter. Herrenlos.
Ja, deswegen Runaway Train.
Deswegen Runaway Train. Jetzt stecken unsere beiden Sträflinge, beziehungsweise unsere beiden flüchtigen Sträflinge, stecken auf diesem Zug fest. Vorne ist kein Lokführer drin und der Zug rast durch die Gegend in einer bestimmten Geschwindigkeit, wo die auch nicht abspringen können, weil sich sonst alle Knochen brechen würden.
Mhm. Und nach vorne kommen ist keine Option?
Das dauert eine Weile, weil die müssen erstmal peilen, dass da erstmal kein Lokführer drin ist. Mhm. Da geht's schon mal los, weil das dauert eine Weile natürlich, bis die checken, da ist kein Lokführer drin.
Klar.
Wer jetzt natürlich Amok läuft, sind die Typen in der Zentrale.
Mhm.
Weil die wissen natürlich, okay, wir haben eine herrenlose Lok mit allem drum und dran. Mhm. Und wir können die nicht einfach weiterfahren lassen. Wir müssen die irgendwie entgleisen oder was auch immer. Und dann rufen die natürlich ihren Vorgesetzten an und wissen nicht, was zu tun ist. Das heißt, die versuchen aus der Zentrale natürlich diese Situation irgendwie zu lösen, ohne dass Menschen zu Schaden kommen, und wollen diesen Zug entgleisen lassen.
Das ist ein Taking of Pelham auch, ne?
Das hat definitiv was von Taking of Pelham, und wovon es noch mehr hat, ist Unstoppable. Das Film mit Denzel Washington.
Ja.
Wo ja so ein ähnliches Szenario auch geboten wird.
Oder natürlich Money Train.
Oder Money Train, ja. Die besten Filme mit einer Lok. Haben wir hier gerade genannt. Ja.
So, den General vielleicht auch noch kurz erwähnen.
Erwähnen wir auch den General, richtig. Oh. Bestimmt ein paar, die wir vergessen haben.
Aber Money Train war dabei.
Natürlich auch der Mord im Orient Express, nicht zu vergessen.
Oh ja.
Ja, Money Train, ja. Als unsere beiden Helden sich dann nach vorne irgendwie kämpfen und dann merken, okay, wir haben hier einen führerlosen Zug, mhm, und der lässt sich auch nicht anhalten. Das heißt, alle Geräte sind irgendwie ausgefallen, es lässt sich nicht bremsen.
Okay.
Alles, was die machen, funktioniert nicht. Und irgendwann hören die kurz vor der Entgleisung des Zuges, was die natürlich aus der Zentrale so geplant haben, dass dieser Zug auf so ein Abstellgleis gelenkt wird und da dann irgendwie entgleist wird und dann so, dass keine Menschen zu Schade kommen.
Klar.
Hörst du auf einmal, als er auf diesen Bahnhof zufährt, weil da ist ja einer, der diesen Zug zum Entgleisen bringen soll, der praktisch die
Weiche
umstellt.
Ja.
Hörst du auf einmal dieses, wie heißt das, wenn der Zug da, wenn diese Sirene ertönt?
Eine Sirene?
Naja, man kann noch im Zug diesen Hebel betätigen. Ach, so. Dieses,
was die Leute jetzt nicht sehen, ist seine Handbewegung. Wie geil. Lokführer-Guess.
Hast du keine Lok gesampelt, Mann, Lee, ey? Wofür bist du gut, ey? Jetzt brauche ich ein Lok-Sample, um das zu zeigen.
Ja, darauf war ich nicht vorbereitet.
Du weißt schon, was ich meine.
Ja. Das hast du schön gemacht.
Das, ja. Geräusch, dieses, ja.
Ach, hätte ich doch heute schon Police Academy gehabt.
Und dieses machen nicht die beiden Jungs, sondern dieses kommt irgendwo hinten aus dem Zug.
Aha.
Und dann checken unsere Jungs, okay, hier ist noch jemand. Weil die, ja, haben kein
ist ja gut,
also
jetzt
muss da jemand sein.
Ich,
ja. Ja, ja, ich weiß, du musst wieder mischen und so. Ja, ich soll nicht so viel Tut-Tut machen. Und die Person bekommen wir dann auch zu Gesicht. Das ist Rebecca De Mornay. Bekannt aus Hand an der Wiege später, Hauptrolle. Die Dame spielt nämlich eine junge Dame, die dort auf dem Zug gearbeitet hat. Als Technikerin, als Hausmeisterin, was auch immer. Das heißt, die weiß so ein bisschen, wie dieser Zug funktioniert. Aber als vorne der Typ aus dem Zug gekippt hat, hat sie auch nicht mitbekommen, sie hat geschlafen. Und deswegen ist sie auf diesem herrenlosen Zug halt noch drauf.
Alter, okay.
Und dieses Alarmsignal, dieses von dem Zug, hat allerdings der Typ, der die Weichen umstellt, mitbekommen und funkt natürlich in die Zentrale: Freunde, der Zug ist definitiv bemannt. Also
mach,
hier sind,
mach doch nochmal.
Naja, er hat Tutut gehört und sagt ihm, pass auf, Tutut war hier. Also können wir den Zug nicht entgleisen
lassen.
Kannst
du es ruhig in voller Lautstärke machen, sonst klingt es irgendwie schwierig.
Tutut. Das klingt mir so, als würde ich so ein indisches Essen bestellen. So einmal Tutut und einen Batura noch dazu.
Das klingt so.
I hate your soft voice. It reminds me, everything about you is soft.
Soft voice. Ja, was denn nun? Laut darf ich nicht, leise darf ich auch nicht, oder was? Jedenfalls, der Typ, der die Gleise dann, der die Weiche stellt, mhm, funkt dann sofort in die Zentrale, pass auf, hier sind definitiv Menschen auf dem Zug. Was ist denn so lustig? Was ist denn jetzt so lustig? Ja?
Entschuldige, ich versuche die ganze Zeit an deinen Dude denken, Alter.
Gefällt dir das?
Ja, vor allem mit der Handbewegung ist schockt. Oh, herrlich.
Ja, ohne Handbewegung macht es ja keinen Sinn.
Ja, ja.
Wie heißt denn das Ding jetzt, wenn man da hupt? Wenn man dieses Ding da zieht?
Ja, Hupe.
Das heißt, glaube ich, nicht Hupe, wenn es auf einer Lok ist.
Ach so. Ja, auf dem Schiff heißt Schiffshorn.
Die sagen das ja auch die ganze Zeit.
Ach, ist noch schlimmer. Okay.
Ja, also die sagen, dass hinten einer dieses Ding da betätigt hat. Man, keine Ahnung, ich komme nicht drauf. Bin ich ein Lokführer?
Wobei,
oder
auf Englisch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Horn heißt.
Horn. Hunky Horn. Ich weiß nicht, ob es Horn heißt. Nee, da klingelt nichts.
Okay.
Das muss was anderes sein. Ist ja auch egal. Das
soll ja auch tuten.
Das soll ja auch tuten.
Und nicht klingeln.
Don't mess with my toot-toot.
Eine Klingel wäre doch scheiße auf einer Lok.
Jetzt lass mich doch mal weiterzählen. So.
Okay.
Dann stellt er die Weiche wieder um, weil die Zentrale natürlich sagt, okay, Menschen können wir jetzt nicht hier killen, so, dann gibt's Stress, sondern stellt die Weiche wieder um wie für eine andere Lösung.
Aber dann, wie hat die denn jetzt Kontakt mit denen aufgenommen?
Na, der Typ, der im
Gleis... Ach so, der hat mitbekommen, dass
richtig,
es tutet.
Richtig, ja, okay, weil der Zug stimmt, soll ja herrenlos sein. Und da kann, wenn er herrenlos ist, tutet ja keiner auf dem Zug.
Richtig.
Jetzt lacht doch nicht, wie er mich anlachte.
Ja, Alter, wegen deinem Tuten.
Meine Fresse.
Tut der Autobus.
tut der Autobus. Was soll das?
Naja, kennst du nichts? Das ist für Leute, die immer tun vor irgendeinem Verb packen.
Ach so?
No. Nobody's dumb and smart at the same time.
So, das mache ich aber nicht, oder?
Er tut stehen.
Ja, stimmt. Ich kenne auch ein paar, die das so machen.
Ja, eben.
Ja.
Tut der Autobus.
Tut der Autobus. Das ist dann so von wegen, nee, das macht man nicht so. Das formuliert man nicht so.
Oder eben deine Lok.
Ja, tut die Lok. Mhm. Also wird der Zug weiterhin auf die Hauptstrecke gelenkt und fährt weiter. Ins Nirgendwo. Und ich würde dann vielleicht noch an der Stelle erzählen,
die dass die werden ja dann wohl versuchen, den irgendwie zu stoppen.
Die werden versuchen, den zu stoppen, aber erfolglos, weil der Zug lässt sich nicht stoppen. Es ist der Runaway Train. Mhm. Und unsere beiden Helden sitzen drauf. Wenn die abspringen, bestätigt auch unsere junge Dame, die dazugekommen ist, brechen die sich alle Knochen, keine Chance. Wenn die draufbleiben, werden die vielleicht geschnappt. Der Gefängnisdirektor ist natürlich auch mittlerweile in der Zentrale und sagt, pass auf, Freundchen, da sind aber meine zwei Häftlinge drauf.
Jetzt muss ich trotzdem mal ganz blöd fragen.
Frag mal.
Die sind doch in Alaska, hast du gesagt.
Die sind in Alaska.
Das heißt, da ist doch wahrscheinlich über weite Strecken auch eine Menge Schnee um die rum.
Ja.
Alter, wenn du aus Tiefschnee fällst, kannst du doch von einem fahrenden Zug springen.
Ja, Digga, aber da ist nicht überall Tiefschnee, weil direkt neben der Eisenbahnstrecke hast du ja, also du musst schon weit springen, um in diesen Tiefschnee zu kommen. Und direkt neben der Eisenbahnstrecke hast du ja diesen Abhang und der ist ja größtenteils versteinert oder vereist. Da ist ja nicht Tiefschnee direkt neben der Schiene.
Ja, aber also
und zudem hast du eine Weile unfassbare Geschwindigkeit. Dieser Zug ist wirklich unfassbar schnell und das ist wirklich sehr gefährlich.
100.000 km/h.
Es ist wirklich sehr gefährlich. Es ist wirklich sehr schnell.
Okay.
Also, ich meine, be my guest, aber ich würde da nicht runterspringen.
Du, ich bin ja nur, siehst du, ich bin voll drin in der Geschichte. Ich habe mir das nur gerade bildlich vorgestellt.
Nee, es sieht unheimlich schnell aus auf jeden Fall. Also es ist schon gefährlich, da runterzuspringen. Das ist keine Option. Naja. Natürlich überlegen die dann runterzuspringen, aber das ist keine Option.
Habe ich verstanden.
Ja. Und so viel würde ich zur Story erzählen. Und so ist dieser Actionreise halt entstanden, über diesen herrenlosen Zug. In dem Fahrwasser auch Unstoppable und Taking of Pelham und diese ganzen Zentrale versucht, die Kontrolle über den Zug wiederherzustellen, Filme entstanden sind.
Nicht zu vergessen, Money Train.
Nicht zu vergessen, Money Train, natürlich ganz wichtig. Oh Mann. Ich habe Money Train nie gesehen übrigens, ja.
Oh mein Protokoll. Gott.
Ja, und das natürlich. Was bitte? Ist das für ein Skandal? Ich habe Money Train nicht gesehen.
Ja, wirklich.
Ich als J-Lo-Fan muss doch alles aus ihrer Filmografie gesehen haben.
Liebe Supporter, werft uns sofort Money Train in den Lusttopf. Ich musste Adriano Celentano gucken, also da muss doch Money Train drin sein.
Ja, und was ist, wenn du den ziehst?
Geil, darf ich mir J-Lo nochmal angucken.
Okay, aber dann haben wir ja nichts gewonnen, dann kenne ich ihn ja immer noch nicht.
Stimmt, dann tauschen wir.
Muss ein Auftragsfilm sein, Freunde.
Ja.
Money Train muss dann schon als Auftragsfilm fungieren, damit wir den beide sehen. Ja, ich würde den vielleicht tauschen. Eventuell. Je nachdem, was ich habe. Aber soweit sind wir jetzt nicht. Jetzt klatschen wir den Leuten rein, was sie für Filme reinschmeißen. Das ist natürlich auch schlau.
Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, Money Train ist wahrscheinlich ein beschissener Film.
Der ist wahrscheinlich nicht mehr so gut, oder?
Ich habe den damals einmal gesehen, das war's.
Ja. Ich weiß, dass Shaggy das Titellied gesungen hat. Und das ist schon mal kein gutes Zeichen, wenn Shaggy das Titellied von einem Film singt.
Stimmt, das ist tendenziell kein gutes Zeichen, da hast du recht.
Das ist, glaube ich, kein Zeichen von Qualität. Ich glaube nicht, dass er das Titellied von Spotlight oder so singen würde. Das wäre echt strange.
Ja.
Ja. Zurück zu unseren beiden Oscar-Preisträgern, beziehungsweise Oscar-nominierten Preisträger wurden es ja nicht. John Voight. Der musste überredet werden für die Rolle, weil er fühlte sich fehlbesetzt. Mhm. Weil der war gerade im Tunnel. Der hat nämlich viel meditiert, war die Ruhe selbst, war komplett friedfertiger Typ. Und die Rolle von diesem Manny, der halt so ein Hau drauf ist und der jeden angepöbelt hat und der so ein Agro war, der fühlte sich halt fehlbesetzt, irgendwie als so ein Bösewicht. Und der Regisseur, der Russe, wie hieß er nochmal? Hier fängt's an, okay. Andrei Kochalowski, der hat ihn dann zur Seite genommen, meinte, pass auf, die besten Bösewichte der Filmgeschichte waren doch meistens diejenigen, die gegen den Strich besetzt worden sind. So hat er ihn überzeugt und hat auch recht.
Hat er recht, natürlich.
Henry Fonda, spielen wir das Lied vom Tod, vorher so der große Held.
Klar.
Einmal wurde er gefeiert. Und damit hat er ihn überzeugt. Und dann hat er diese Rolle übernommen. Und die mussten während der Dreharbeit noch oft ausweichen mit ihrem Waggon, weil nämlich ganz normaler Zugbetrieb auf den Schienen teilweise stattfand.
Oh shit.
Und da mussten die teilweise mit dem Zug irgendwie auf so ein Abstellgleis und mussten warten, bis die Züge vorbeigezogen sind, konnten da nicht drehen.
Klar.
Und haben dann wieder die Dreharbeiten aufgenommen, wenn halt wieder der Weg frei war. Das war ein bisschen kompliziert, diesen Film halt abzudrehen. Mhm. Also die mussten dann auch schnell die Szene im Kasten haben, weil die dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder runter mussten vom Gleis.
Ja, klar.
War natürlich auch tricky.
Ja, das stelle ich mir eh mit einem fahrenden Zug zu drehen, also auf Schienen, die noch im Betrieb sind, stelle ich mir logistisch enorm tricky vor.
Ja, ja, ist krass, definitiv. Und jetzt kommt der Knaller an der Geschichte. Die Idee von der Story für diesen Film, die hatte Kurosawa. Mhm. Akira Kurosawa. Der hat nämlich im Jahr 1965, hat der nämlich durch einen Zeitungsausschnitt über so einen herrenlosen Zug, der irgendwie durch die Gegend gerast ist, gehört und hat daraufhin seine Idee zu einem Film zu Papier gebracht.
Okay.
Und der wollte in den 70ern diesen Film umsetzen, hat schon geplant, in den USA dann und dann diesen Film zu inszenieren, aber dann war ein riesiger Schneesturm und aus wetterbedingten Gründen konnte man damals diesen Film nicht drehen und irgendwie ist das dann fallen gelassen worden. Mhm. Dann hat er diesen Film halt nicht mehr drehen können, weil das wäre sein erster Film in den USA gewesen. Und dann lag das so ein bisschen in der Schublade. Kurosawa wollte nämlich damals mit Lee Marvin und Henry Fonda diesen Film drehen. Und dann lag das die ganze Zeit in der Schublade, bis die Golan-Brüder den dann übernommen haben und aus dem Film dann einen Actionreißer mit John Voight und Eric Roberts gedreht haben.
Krass.
Ja. Tatsächlich hat Kurosawa hier Drehbuch-Credits in dem Film.
Egal.
Als Co-Writer fand ich auch super interessant. Nicht sein üblicher Stoff.
Ja. Ist mal die Frage, für wie viel er das Ding dann schlussendlich hergegeben hat.
Das ist eine gute Frage, ja. Das ist eine gute Frage. Ist von 1985, geht 101 Minute und ist ein geiler Film. Also ist echt ein geiler Actionreißer, den sich so Actionfans mit Hang zu 80s-Filmen definitiv angucken können, weil du hast hier definitiv Production Value im Gegensatz zu den anderen Canon-Produktionen, wo du teilweise denkst, okay, ist echt billiger Action-Scheiß. Aber bei Runaway Train sieht man schon, dass hier, das ist schon recht aufwendig inszeniert. Das ist ein geiler, spannender Film. Du hast diesen auch die Dynamik zwischen Buck und Manny. Also Buck ruft halt die ganze Zeit Manny, weil er ist schon ein bisschen, er ist halt wirklich so ein einfaches Gemüt, der ist ein bisschen zurückgeblieben. Mhm. Er hat das ein oder andere Mal definitiv zu viel auf die Fresse gekriegt beim Boxen, weil er wirkt schon ein bisschen zurückgeblieben so in seiner kindlichen Art und ist auch immer zu laut und nervt halt Manny total. Und lustigerweise gibt es eine Statistik, wie oft er diesen Namen Manny ruft.
Oh Gott.
81 Mal im Laufe des Films.
Ja, das hat ja schon fast Titanic-Niveau.
Es ist amtlich. Er ruft 81 Mal Manny. Manny, 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 come on, Manny, don't do that, Manny, und so. 81 Mal.
Aber nervt noch nicht.
Fällt schon auf. Also, es fällt auf. Es fällt auf, aber geht im Schneegestöber dann unter.
Ha.
Ja. Man konzentriert sich dann wieder aufs Tut-Tut, auf die Hupe.
Oh Gott.
Und für einen Canon-Film hat er mit 9 Millionen Budget auch jetzt nicht gerade das niedrigste Budget von den Filmen gehabt. Da gab es wesentlich günstigere, die da produziert worden sind.
Mhm.
Hat aber nur 7,7 Millionen Box-Office gemacht. Und hier gibt's wieder Vorwürfe von den Fans oder von Leuten, die diesen Film sehr mögen, dass ein großes Studio mit einem anderen Vertrieb hier definitiv einen Hit draus gemacht hätten. Und da wurden so ein bisschen die Vertriebsstrategien kritisiert, dass halt kleinere Studios nicht die Möglichkeit haben, diese Filme zu vertreiben, weil der Film ist genauso geil wie irgendwelche vergleichbaren Actionfilme aus den 80ern und deswegen konnte der Film nicht das erreichen, was er hätte erreichen können. Aber
wie schade.
Ja, leider. Aber gut, die Academy Awards sind auf den Film aufmerksam geworden und haben ihn dreifach nominiert. Das ist schon definitiv eine Prestigeleistung und das muss man erstmal mal nachmachen.
Klingt gut.
Ja, und das ist ein Actionfilm, sieht man auch selten, dass da irgendwie...
Ja, also eben.
Fällt mir so Training Day an und so zwischendurch hat man immer welche Schauspieler aus Actionfilmen, die dann nominiert werden. Aber es ist nicht die Regel. Und hier vielleicht zwei.
Nee, vor allem, das klingt ja nach einem sehr reinen Actionfilm, ne? Also
ja, ist er. Klar ist hier Drama und Thriller ist noch mit drin. Natürlich hat es auch ein paar dramatische Momente.
Ja, ja, aber...
Aber ja, das ist schon...
Nee, stimmt schon, das ist ungewöhnlich.
Und der ist halt zu keiner Minute langweilig. Also du hast halt hier... War seid ihr ständig Action. Der Gefängnisdirektor ist natürlich besonders böse und da hören wir im Interview schon, wie er sagt, irgendwie zu einer Reporterin, dass die Typen, die da im Gefängnis sind, dass das keine richtigen Menschen sind. Mhm. Die gehören nicht mehr in die Freiheit, weil die haben Scheiße gebaut und wenn die bei uns im Hochsicherheitsgefängnis gelandet sind, dann haben die kein Recht da draußen, sich irgendwie fortzubewegen und das sind alles Tiere und so behandeln wir sie.
Okay.
Also er macht erstmal hier, macht eine Ansage. Und wissen wir schon, der wird wie ein Pitbull nicht locker lassen, wenn er sich da an die Fährte setzt. Und er weiß, dass unsere beiden Kandidaten auf diesem Zug sind. Also wird spannend.
Aber eben, also so wie du das jetzt auch erzählst, klingt's ja schon so, als wären dann die meisten Rollen recht Klischee oder halt jetzt nicht eindimensional, aber halt jetzt nicht so wahnsinnig tiefgründig.
Ja, tiefgründig ist er nicht, aber geil. Wirklich geil.
Okay.
Manny hat halt so ein Pornoschnurrbart, weißt du, so nach unten.
Mhm.
John Voight.
Ja.
hat halt so, hat er irgendwie so einen Goldzahn oder so. Also spielt ihn halt richtig geil so. Es hat so wirklich, du merkst ja die ganze Zeit, er hat überhaupt keinen Bock auf diesen Eric Roberts, dass ihm die ganze Zeit hinterher rennt. Und er spielt halt so diesen bisschen Forrest Gump-mäßigen naiven Boxer, der aber definitiv physische Fähigkeiten hat, die er ja auch eventuell brauchen kann, weil Manny hat sich nämlich im Gefängnis bei einer Streiterei hat er nämlich ein Messer in die Handfläche gekriegt. Auch eine brutale Szene am Anfang. Bei so einem Aufstand, der neben diesem Boxring stattfindet. Und dadurch kann er natürlich seine Hand nicht groß benutzen, sondern benutzt natürlich auch seinen Kumpel Buck, den er mitgenommen hat, damit er so ein bisschen die Scheißarbeiten für ihn macht. Weil er gerade natürlich seine Hand nicht so richtig bewegen kann und nicht mehr der Jüngste ist.
Okay.
Also er nutzt ihn natürlich ein bisschen aus. Ist ein geiler Film, wirklich. Also macht Spaß. Hat mir gefallen. Brauchst du noch Infos oder kann ich zu den Zahlen kommen?
Ja, hau raus.
Express in die Hölle heißt auf Deutsch. 1985, IMDb 7,2. Hat einen Metascore von 67. Rotten Tomatoes. Bei einer soliden Bewertung mit 7,3.
Okay.
Und die Audience ist bei einer 3,8.
Das ist ja schon fast wieder verhalten im Vergleich.
Ist schon ein bisschen verhalten. Letterboxd mit einer 3,6. Auch so, ja. So, so, so.
Nicht jedermanns Sache.
Nicht jedermanns Sache, aber für Actionfans und für Leute mit 80er gehen ist Runaway Train definitiv ein gutes Ding, gutes Ding. Ja, ich hatte viel Spaß bei dem Film.
Ja, ich schwank so ein bisschen.
Ich war so
60% of the time it works every time.
60% it works.
Das klang nach sehr viel mehr.
Jetzt habe ich dich wieder irritiert.
Ja. Ich glaube, du bist bei 8.
8,5 gebe ich diesem Film.
Ach, okay.
8,5 war schon mein Cup of Tea.
Sogar 8,5.
Ja, tatsächlich war das war die Spannbreite der Punkte, so zwischen 8 und 8,5 und habe dann gesagt, ach komm, ich hatte wirklich Spaß. Der hat sogar 8,5 verdient.
Cool. Ja, klingt gut.
Ja, würde dir bestimmt gefallen. Ich meine, du magst ja auch so diese 80er Jahre Actionfilme. Und das ist jetzt nicht so ein generischer, sondern der macht, also klar, zum Teil ist er natürlich auch generisch, aber ich war ja kein großer Fan von Unstoppable. Also ich fand den irgendwie öder. Und hier wiederum, den mochte ich. Obwohl der 20 Jahre älter war.
Ja, good to know.
Was haben wir denn hier? Habe ich wieder verloren?
Ja, du hast verloren.
Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Minus 1,5 Guess und minus 1 Lee.
Ja.
Hast du nochmal hier die ganze Woche beide Episoden wieder gewonnen. Ey. Was ist denn das für eine? Was ist denn das für eine Kacke hier? Läuft ja gar nicht.
Was soll ich dir sagen?
Ja. Na gut. Dann sind wir fertig für heute, oder was?
Ja. Verschwitzt und fertig.
Ja, jetzt können wir ins Freibad endlich. Haben wir unsere Pflicht getan.
Nee, ich leider nicht.
Du nicht?
Nein.
Weil du musst das Tut noch rausmischen.
Genau das. Deswegen. Ja, mal gucken. Nein, das bleibt drin.
Deswegen kannst du nicht ins Freibad. Du kannst ja, weißt du, was mal cool wäre, wenn du da immer wieder so ein richtiges Lockgeräusch reinmixen würdest. An die Stelle. Also okay. So ein geiles 3D-Geräusch.
Okay.
Ja, also dass die Leute wirklich, die haben Kopfhörer auf und stehen an der Bushaltestelle und denken gerade, dass ein Zug durch die Bushaltestelle knallt. Kriegst du das hin?
Weiß ich nicht.
So richtig so
klingt nach Dolby viel Arbeit. Atmos.
Mach mal dann Dolby Atmos Zug rein.
Okay.
Wir werden alle Rezensionen jetzt so mit Geräuschen untermalen. Bei Churchill so Bombengeräusche im Hintergrund, so Kriegsgeräusche.
Ja. Wir vor allem, ja.
Ja, das ist dein Aufgabenbereich, Entschuldigung. Ist ja aufgeteilt.
Ja, bei Gelegenheit mache ich das vielleicht so.
Ja, siehst du.
Mal gucken.
Bei einem Hexenfilm machst du so Blitze im Hintergrund und so die ganze Zeit. Gute Idee?
Riesenidee, Guess. Vielleicht hole ich dich auch einfach zum Einsprechen dieser Effekte.
Nee. Ich muss Titelbilder machen, ich habe keine Zeit.
Ja, alles klar. So viel zur Aufgabenteilung.
Alrighty. Ja, komm, jetzt tu mal nicht so. Ja, ich mache auch eine Menge hier, ja.
Ah nein, ich meinte ja nur, jetzt haben wir das mal öffentlich gemacht, wie hier die Aufgaben verteilt sind.
Ja, da haben wir nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich technisch unbegabt bin, dass du hier für den Sound und so zuständig bist. Und
Darauf wollte ich gar nicht raus. Es ging mir eher drum, zu zeigen, wer so was macht.
Ach so.
Nicht wie viel und ob und wie gut.
Ach so, wer was macht. Ja, das da gibt's noch einige Feinheiten mehr.
Naja.
Die wir uns so aufgeteilt haben, so ist ja nicht.
Eben.
Aber jetzt machen wir gar nichts mehr. Jetzt drücken wir auf die Outro und verabschieden uns vom Publikum und sagen ciao, ciao. Und Sonntag, nicht vergessen, Le Grand Finale bewegt mit Banausen Bash. Unbedingt einschalten, 18 Uhr. Da wird der bewegt mit Banausen Bash Champion entschieden.
Genau das.
Das war abgefahren, ne?
Das wird abgefahren und das wird sehr, sehr lustig. Und wir sind selber sehr gespannt, wer das wird.
Gut, bis dann.
Bye.
Bewegt Bild Banausen.